Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Alberts Pur Vegan, die Happytaria. Rein pflanzliche Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau. Gesunde und schon mehrfach ausgezeichnete Erzeugnisse für eine ausgewogene Ernährung. Ökologisch, hochwertig und super lecker. Werde auch du heute zum Happytarier. Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Alberts Pur Vegan, die Happytarier. Rein pflanzliche Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau. Gesunde und schon mehrfach ausgezeichnete Erzeugnisse für eine ausgewogene Ernährung. Ökologisch, hochwertig und super lecker. Werde auch du heute zum Happytarier. Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lust auf Vegan Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. 2016 durfte ich Mike Kloster helfen, den Vorstand der Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt, persönlich kennenlernen in Frankfurt. Ja, das war eine sehr spannende Geschichte, denn wir haben uns getroffen auf dem Deutschen Fleischkongress in Frankfurt und haben damals in Facebook, Instagram ein Bild gepostet, so zwei Veganer auf dem Fleischkongress. Und haben uns da auf Anhieb auch wirklich gut verstanden und Kontakt gehalten. Ich schätze die Albert Schweitzer Stiftung sehr. Ich schätze Mai persönlich sehr, denn die ASS, kurz gesagt, macht wirklich eine tolle Arbeit. Und die ist auch so mit meiner Einstellung und meinem Denken wirklich sehr konform. Und ich habe ihn mehr oder minder spontan angeschrieben, Mensch, du, das ist jetzt 5 Jahre her, ich persönlich bin 8 Jahre vegan, das war so schön, dass wir uns da kennengelernt haben, lass uns doch mal endlich eine Folge zusammen machen, so von damals bis heute, und die Folge haben wir jetzt auch zusammen gemacht und die hört ihr heute und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Ja, Mai Klosterhalfen von der Albert Schweitzer Stiftung. Ich sag's jetzt mal verkürzt, weil das ist für mich ein Zungenbrecher mit meinem kleinen Sprachfehler. Ich freue mich erstmal sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, ich finde es deswegen gut, oder was heißt gut, wir stehen ja per E-Mail auch ab und zu mal lose in Kontakt, oder ich bin hier, wenn die Aktionsgruppe Mainz was macht, auch mal am Start oder so. Was ich immer gut finde, wie wir uns persönlich kennengelernt haben, das können wir mal erzählen. Und zwar haben wir uns also zum ersten Mal richtig kennengelernt auf dem Deutschen Fleischkongress in Frankfurt.
Genau.
Ich habe das auch schon in vielen Podcast-Folgen erzählt. Klingt ja erstmal seltsam, war aber, ja, also eine tolle Veranstaltung ist natürlich jetzt das falsche Wort. Es war trotzdem interessant, weil du wurdest ja seinerzeit, ist schon ein bisschen her, eingeladen. Und da ist eigentlich das Besondere, dass es ja schon viele Jahre her ist, weil da die Zeit, wie ich finde, noch bei weitem nicht so weit war wie heute, wenn wir jetzt an Fleischalternativen im konventionellen Einzelhandel denken. Deswegen war es eigentlich so gesehen wirklich innovativ, weil du eben in einem Panel auf einer Podiumsdiskussion warst mit wirklich großen Fleischproduzenten und es ging um das Thema, ja, pflanzliche Alternativen. Ich weiß nicht, inwiefern du da noch eine Erinnerung hast, aber ich meine, es ist für dich deswegen trotzdem Tagesgeschäft, weil du dich ja eben speziell mit der Lebensmittelindustrie ja tagtäglich auseinandersetzt. Hast du da noch Erinnerung dran oder war das, hatte das im Nachgang tatsächlich noch zu Kontakten geführt?
Ja, habe ich. Also erstmal schön da zu sein, Erik. Freut mich, Gast hier zu sein. Genau, zwei Veganer auf dem Fleischkongress. Ich glaube, wir haben da auch so ein Foto gemacht.
Ja, genau.
Das war schon witzig, ja. Stimmt. Genau, ich war da schon ein bunter Hund. Ne? Du warst ja eher so im Hintergrund. Ich war der, der auch auf dem Podium da zugange war und sich irgendwie zu Wort gemeldet hat und auch ein bisschen Scherze gemacht hat und so über mein Veganertum und so. Ja, das war witzig. Und ich fand es auch ganz cool, dass die mich eingeladen haben, so ein bisschen als Zeichen, dass sie verstanden haben, auch wohin die Reise gehen könnte. Und wie du schon sagst, es war damals, glaube ich, noch viel besonderer. Ich war wahrscheinlich so einer der ersten veganen Gäste, oder vielleicht der erste, ich weiß es jetzt nicht. Und ja, ich erinnere mich vor allen Dingen so an die persönlichen Gespräche, so an die Podiumsdiskussion, ja, habe ich gar nicht mehr so viele Erinnerungen.
Ja.
Aber es gab dann halt noch so Abendveranstaltungen und dann haben die alle da gegrillt und so. Und da hat auch einer der Veranstalter, hat sich total intensiv um mich gekümmert und immer gesagt, hier, das ist der Veganer, der braucht die vegane Wurst und so. Und alle haben ein bisschen Witze drüber gemacht, inklusive mir. Ich bin da nicht so empfindlich. Und dann bin ich eigentlich ganz gut in die Gespräche gekommen mit den Leuten, die dann auch sowas gesagt haben, wie ja, muss ja echt nicht sein, jeden Tag Fleisch und auch sowas sieht ja auch gut aus und so. Und ich glaube, die haben es dann auch mal probiert teilweise und waren dann auch nicht so abgeneigt, wobei die Qualität sich ja wirklich noch
Ja.
weiterentwickelt hat. So, und ja, das war schon ein spannender Kongress auf jeden Fall.
Also mir ist es deswegen auch noch in Erinnerung, weil, also mir ging es auch so, ich stand da ja tatsächlich in dieser Programmzeitschrift drin, irgendwie, das fand ich ganz lustig, so an letzter Stelle, irgendwie Teilnehmer 500, Erik Hübner, Vegan-Journalist. Du warst auf der Bühne, stimmt, genau, haben wir das Foto gemacht, zwei Veganer und Fleischkontrolle. Kannst du dich noch erinnern an dieses sagenhafte Mittagessen, was du bekommen hast?
Nee.
Ey, das ist, die Story
Ach, im
habe ich.
Buffet hatten die, ne?
Ja, genau, die hatten das Buffet, wir standen da und du meinst so, na, ich warte mal ab. Ey, die Story habe ich schon so vielen Leuten erzählt. Jetzt die Zuhörerinnen, jetzt wisst ihr endlich mal, wer damals leiden musste bei diesem Mittagessen. Das warst nämlich du. Und ich sagte so, na, ich guck mal, was es so am Buffet gibt. Ist ja immer irgendwas dabei. Und du sagst, ja, ich warte erst mal ab. Die haben mir da irgendwie gesagt, sie machen mir was. Und dann kam ich zurück und du grinst schon so. Du bist da ja eben wie ich. Wir sind ja echt, wir meinen das unfassbar ernst. Also ich meine, du bist dann umsonst der, wie sagt man bei einem Verein, ich sage jetzt mal Geschäftsführer der Albert
Ja,
Schweitzer Stiftung, aber man merkt das ja auch jetzt schon, wir sind da eben nicht so dogmatisch und schlecht gelaunt, jetzt sage ich auch nochmal. Und ich kam zurück und du guckst mich wirklich ganz entgeistert an und meinst, ich gehe dann auch mal zum Buffet. Wir haben es echt kaputt gelacht. Da lag, das war so eine, also Tomatensuppe, das war so eine Tomatenbrühe, ganz, also so eine mit so drei, vier Tiefkühlgemüse drin und dann lag da so ein kompletter 200 Gramm Block Naturtofu drin.
ich hab's verdrängt.
Ja, das glaube ich. Aber es, also das war echter Knaller, ja. Und ey, will mich da jetzt auch gar nicht drüber lustig machen, aber das zeigt eben, da hat sich so viel getan. Und in der Zeit, wo wir uns da getroffen haben, dann war ich auf jeden Fall noch mal ein Jahr später noch mal da. Und das war diese Zeit, wo Rügenwalde halt gerade mit dem Vegetarischen ja noch angefangen habt. Also da habt ihr euch noch drum gekümmert, dass die keine Eier aus Käfighaltung nehmen. Und ich meine, das ist ja was und deswegen, das zeigt, wie wichtig die Arbeit von dir und von euch eben ist. Wenn man das jetzt mal sieht, ich meine, ich bin 8 Jahre vegan, also es kann, ich sage jetzt mal maximal 5, 6 Jahre hier sein,
Ja.
von der Zeit, von der wir jetzt gerade sprechen.
Ja, sowas.
Und wenn man dann sieht, was sich in der Zeit getan hat, das ist ja klar, wenn es nach uns ginge, ne, wird da mehr gehen und schneller gehen, aber da hat sich ja wirklich viel getan. Also, ich meine, da kannst du jetzt mal was zu sagen, was gerade das Thema Käfighaltung angeht. Ich habe mal auf eurer Webseite gestöbert, die prozentuale, du sagst das gleich nochmal richtig, aber ich meine, nur von 90% Käfighaltung auf 9% oder so, ne? Also, das sind ja Sachen, klar, wenn man jetzt kritisch ist, sagt man, oh, es geht alles nicht schnell genug und so, aber es muss ja vorangehen. Aber das ist auch ein harter Kampf, ne? Da kannst du jetzt, glaube ich, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Ja, mache ich sehr gerne. Also erstmal muss ich sagen, die Rügenwalder käfigfreie, sagen wir immer, zu
Ja.
käfigfreien Eiern in Kurzform, die Rügenwalder Lorbeeren, die kann ich da gar nicht mitnehmen für uns, weil das hat damals, war es noch der Vegetarierbund, heute Provetsch, das haben die, als die mit Rügenwalder daran gearbeitet haben, denen gleich eingebläut, dass es bloß nicht Käfigeier sein dürfen. Wir haben aber bei, lass mich nicht lügen, aber so 100 anderen Unternehmen das durchgesetzt. Und genau, jetzt gehen wir mal ganz zurück in meine Tierschutzanfänge. Ich war gerade zur Stiftung gekommen. Wolfgang Schindler, unser Gründer, hat damals noch gelebt. Leider ist er viel zu früh verstorben. Und da haben wir überlegt, wie machen wir, wie gehen wir das Thema Käfigeier an? Wir wussten schon, das wird unser Schwerpunkt. Wolfgang Schindler hatte das Bundesverfassungsgericht überzeugt, dass Legebatterien nicht verfassungskonform sind. Das war ganz wichtig, schloss aber nicht Importe aus. Also du konntest dann immer noch Käfigeier aus anderen Ländern importieren. Und der deutsche Käfigausstieg war sowieso in Gefahr, weil die Eierindustrie sich gerade die Kleingruppenkäfige ausgedacht hatte, so als quasi als Lösung, um weiter Käfige zu nutzen, die aber nicht vom Bundesverfassungsgericht abgedeckt waren, weil es ja damals noch gar nicht gab. Also ist schon verrückt, dass die sich immer ausdenken. Und wir haben dann gesagt, okay, jetzt müssen wir wirklich mal an die ganz Großen ran und die überzeugen, das mit den Käfigeiern ganz sein zu lassen, um immerhin mal was zu bewegen. Ich weiß, es hören ja auch viele VeganerInnen mit und uns reicht das natürlich nicht, ne, dass Hühner nicht in Käfigen leben müssen. Und ich bin der Letzte, der sagen würde, das seien dann glückliche Hühner. Es lindert aber das Tierleid und öffnet auch Möglichkeiten für weitere Verbesserungen
Eben
dann, ne?
weiterzugehen, genau.
Ja, Genau, also wenn ein Huhn im Käfig ist, kannst du eigentlich kaum was verbessern. Wenn ein Huhn aus dem Käfig raus ist, hast du einfach Möglichkeiten, dann noch zu sagen, okay, jetzt mehr Beschäftigungsmaterial und so weiter und so weiter. Immer noch alles zu wenig, aber wir leben halt in der Realität, in der Eierkonsum Alltag ist.
Ne? Na, es schafft ja auch Verständnis. Also, weißt du, das ist ja dann, das geht wieder durch Medien, dann machen sich Leute Gedanken drüber, also eben auch Nicht-VeganerInnen und sagen, oh, was ein Scheiß und achten vielleicht auch mehr drauf. Also, ja, das bringt ja eben einfach dieses Thema auf eine Agenda irgendwo, ja.
Und ich finde auch, also es gibt ja das Argument, ja, dann wird den Leuten immer gesagt, jetzt ist alles gut so. Ich glaube, es gibt auch den anderen Effekt, dass die Leute mal anfangen, ah, das sind Lebewesen, das sind Individuen. Genau. Und reicht es überhaupt, was da Freilandhaltung ist und so. Und dann erklären wir auch immer wieder, was das für Schwächen hat und dass auch ganz wenige sowieso rausgehen und die dann eh nach einem Jahr geschlachtet werden, weil sie so überzüchtet sind, dass sie keine Eier mehr legen. Also ich sehe das gar nicht so als ein Entweder-Oder. Entweder du bist Tierrechtler oder Tierschützer. Ich sage immer, man kann beides sein. Und das ist so ein bisschen die Philosophie auch der Stiftung. Genau, und auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, wir sind tatsächlich damals auf die großen Supermarktketten zugegangen und haben gesagt, Leute, jetzt hört mal auf mit dem Verkauf von Käfigeiern und haben da auch eine Koalition gebildet von, ich glaube, wir waren mindestens so ein Dutzend Tierschutzorganisationen, die haben dann gesagt, ja, Mahi, du darfst für uns mitverhandeln. Also die haben uns dann auch ihre Logos gegeben. Die sind dann auf alle Briefe mit unten drunter, dann unter die Unterschrift und so. Dann kamen wir immer noch nach dem Motto PS, wir schreiben euch hier nicht alleine als ASS, sondern wir sind hier eine kleine Gang oder eine größere Gang. Und das hat tatsächlich funktioniert, auch ohne groß Kampagnen zu machen, weil die Zeit einfach auch gerade reif war. Es war eher so eine Umbruchzeit, so die Eierindustrie war so auf dem Trip, wir nehmen die alten Käfige weg und wir machen diese neuen Kleingruppenkäfige dahin. Und das war genau der Zeitpunkt, den wir zum Glück erwischt haben, zu sagen, nee, so läuft es nicht. Wir machen jetzt gleich Boden- und Freilandhaltung, wir lassen das mit den Käfigen ganz sein. Und ich glaube, das hat es dann damals auch dazu geführt, dass die Supermarktketten sich darauf eingelassen haben, zu sagen, okay, ist eigentlich jetzt ein guter Zeitpunkt, da mal einen Schlussstrich zu ziehen.
Ich kann mir vorstellen, das ist natürlich ein wahnsinnig langer Prozess, aber es zeigt eben auch, es ist was veränderbar. Und ich finde gerade dieses Thema Eier, auch wenn wir da natürlich noch nicht so weit sind, wie wir wollen, aber das hat ja schon zu einem Umdenken geführt. Also das mit diesen Nummern,
3 war Käfig, 2 Boden, 1 Freiland, 0 Bio.
0 Bio, genau, so. Und wenn man zumindest mal dann, also zu der Zeit geguckt hat, sind ja die Nummern immer kleiner geworden. Also da ist ja zumindest mal ein Verständnis. Und ich meine, gerade beim Thema Eier, also wenn man allein diese Zahl mit diesen 50 Millionen männlichen Küken, die geschreddert werden, also wir reden ja auch richtig von richtig, richtig millionenfachem Tier. Leid, Schrägstrich, zumindest Verbesserung, richtiger Weg. Also da geht es ja auch richtig um Mengen einfach. Also ja, das ist immer schlimm, gell? Wenn man von Tieren und Mengen spricht, das bindet mir immer noch das Herz. Aber man muss es ja so ausdrücken, ja.
Ja, und das ist also so seltsam, das ist, ne? Also es leitet ja auch unser Arbeitenstück, ne? Wir überlegen, wo sind wie viele Individuen, ne? Also jedes Tier ist ein Individuum. Und das heißt aber nicht, dass es egal ist, wie viele es sind, sondern es macht es umso wichtiger, wie viele es sind. Wie intensiv ist das Leid, so gut man das abschätzen kann zumindest. Und vor allen Dingen gibt es Möglichkeiten, da jetzt was zu verbessern. Und da sind wir zuerst bei den Legehennen gelandet. Masthühner sind natürlich noch mal viel mehr. Also Legehennen in der Tat so 40, 50 Millionen im Jahr. Und Masthühner, da reden wir dann irgendwie von 500, 600 Millionen. Also es ist, das unglaublich. Ist
Werbung. Vegetarisch und vor allem vegan hält in vielen Bereichen Einzug. Und einer davon, den möchte ich euch heute empfehlen, denn das ist HelloFresh. HelloFresh steht für jede Woche über 30 abwechslungsreiche Rezepte im flexiblen Abo, jederzeit die Lieferung anpassen, pausieren oder kündigen. Das Ganze aus frischen, hochwertigen Zutaten von zertifizierten lokalen Erzeugern und recycelbare Verpackungen, nachhaltig, klimaneutral geliefert. Dafür steht HelloFresh. Und was mich natürlich ganz besonders freut und was ich im Moment am Testen bin und Ausprobieren bin, ist denn das vegane, auch vegetarische, aber vor allem, was mich natürlich am meisten freut, das vegane Angebot bei HelloFresh wächst von Woche zu Woche. So freue ich mich zum Beispiel in meiner nächsten Box auf Thai-Glasnudelsalat mit Limetten-Chili-Dressing, Kürbis- und Apfelgefülltes Sandwich mit Zwiebelringen, Pacherry-Pasta mit Kürbissoße und kandierten Walnüssen Und zu guter Letzt noch eine leckere Hummus Bowl mit Sesam, Aubergine und Linsen. Das ist nur eine Woche Hello Fresh, das vegane Angebot. Wenn ihr das Ganze testen wollt, und ich kann es euch empfehlen, weil das Tolle ist, es kommt alles mit frischen Zutaten und zwar genau portioniert. Das heißt, man kauft nicht zu viel, es fehlt einem nichts, wenn man anfängt zu kochen. Man muss vor allem nichts wegwerfen, was ich eben auch super finde. Man muss nicht irgendwie in mehrere Läden gehen. Man hat alles zu Hause, immer für eine Woche, genau was man braucht. Das Ganze kann man anpassen, entsprechend der Portionsgröße, die ihr braucht, und die Anzahl der Gerichte. Das ist echt super easy, geht alles über die Webseite. Ja, ist perfekt. Wenn ihr das Ganze mal testen wollt, habe ich einen Gutscheincode, beziehungsweise auch in den Shownotes direkt einen Link von HelloFresh. Der Code lautet HFVegan zusammengeschrieben, also Heinrich Friedrich Vegan zusammengeschrieben. Der Link ist für Deutschland und Österreich hellofresh.de/hfvegan, für die Schweiz hellofresh.ch/hfvegan. Mit diesem Gutscheincode könnt ihr in Deutschland und Österreich bis zu 90 Euro auf eure ersten 4 Boxen von HelloFresh sparen. Dazu kommt obendrauf der kostenlose Versand für die erste Box. Der Code ist nur für Neukundinnen einlösbar. Für die Schweiz sind das bis zu 140 Schweizer Franken auf deine ersten 4 Boxen. Also, wenn ihr das Ganze testen wollt, den Gutscheincode HFVegan, die Links und alle Infos dazu zu HelloFresh findet ihr auch in den Shownotes. Werbung Ende.
Das ist also, Masthühner ist auch dein aktuelles Projekt, nenne ich es mal, ne? Also, oder ja, der Schwerpunkt, auf den du dich im Moment konzentrierst. Da musst du jetzt vielleicht einfach mal ein bisschen übernehmen, erzählen, weil das stelle ich mir unfassbar, also A, schwierig vor, auch mental, ich glaube, unheimlich kräftezehrend. Und man braucht da auch mit Sicherheit ein tolles Team, so wie ihr das seid, und auch eine große Portion. Ja, also ich würde das zu persönlich nehmen. Also ich sag mal, wenn ich jetzt den Peter Wessjohann in die Finger kriegen würde, also wer es das weiß, PHW-Gruppe Wiesenhof. Also ich kann sehr diplomatisch sein, aber das sind so Sachen, da wäre ich zu emotional für. Und ich meine, das ist ja an der Stelle, wo ihr euch bewegt und was verändern wollt, ist das ja natürlich nicht angebracht und ist ja auch nicht zielführend. Aber ich stelle mir es einfach unfassbar schwierig vor, in dieser Branche mit diesem Lobbyismus was zu bewegen, was natürlich A, die Arbeit umso wichtiger macht. Aber ich glaube, da kannst du vielleicht einfach mal erzählen, wie geht man sowas an? Ihr müsst ja in Kontakt kommen. Also das ist ja ein wahnsinniger Prozess, ja.
Ja, gerne. Also ich schließe kurz den Kreis. Wie sind wir eigentlich dann von den Legehennen zu den Masthühnern gekommen? Also wir haben ja dann so um die 100 Unternehmen überzeugt, keine Käfigeier mehr zu verwenden, zu verkaufen, zu verarbeiten, zu servieren. Und das Thema Käfigeier war dann weitestgehend erledigt, ne? Also wir hatten, das hattest du eingangs erwähnt, als wir angefangen haben mit unserer Arbeit, waren 9 von 10 Hennen in Käfigen in Deutschland, also 90% Käfighaltung. Und heute sind es noch 9% oder so, das hast du richtig wiedergegeben, so zumindest auch mein Stand. Und die letzten 9 werden jetzt auch in den nächsten Jahren verschwinden, weil jetzt endlich ein Verbot kommt. Und das Irrwitzige ist, ich erinnere mich noch ganz genau, das war damals Bundesministerin Ilse Aigner, die mit komplizierter Vorgeschichte entscheiden musste, ob jetzt die Kleingruppenkäfighaltung verboten wird oder es nochmal ein Verfahren gibt, das zu legalisieren. Und sie hat dann gesagt, nee, wir schaffen das gleich ganz ab, weil diese Kleingruppenkäfige kaum noch wirtschaftliche Relevanz haben. Das war wirklich die Begründung und das zeigt auch mal, wie wichtig unsere Arbeit war, weil diese wirtschaftliche Irrelevanz herzustellen, das war jahrelange Arbeit. Und da haben wir halt mit zig Unternehmen verhandelt, Kampagnen geführt, Kontakte aufgebaut, Beziehungen gepflegt und so weiter. Das war unsere Arbeit und jetzt haben wir halt jetzt über die Jahre die Früchte ernten können, zumindest in dem Sinn, dass die Käfighaltung mal jetzt ausläuft. Und es ist schon für mich persönlich wirklich ein sehr, sehr großer Schritt. Ich weiß, es gibt auch Menschen, denen reicht das nicht. Und ich bin da eigentlich völlig bei denen. Mir reicht es auch nicht. Aber als Schritt finde ich es absolut gut und wichtig und bin auch stolz auf mein Team, dass wir das geschafft haben. Und wie ging es dann weiter? Also dann, wir haben noch eine Sache gleich hinterhergeschoben, weil uns das auch ein Riesendorn im Auge war, das Schnabelkürzen, also den Tieren in Boden- und Freilandhaltung und Biohaltung, glaube ich, auch, werden die Schnabelspitzen amputiert. noch als Küken. Und du musst wissen, so eine Schnabelspitze, die ist nicht irgendwie taub oder so, sondern das ist für die so ähnlich wie unsere Lippen oder unsere Nasenspitze oder so. Also ein ganz wichtiges Organ auch zum Tasten fühlen und so. Also das Haupttastorgan. Und das ist mit Nervenenden durchzogen ohne Ende. Dadurch eine extrem schmerzhafte Prozedur. Einmal die Prozedur und dann führt es auch zu langanhaltenden Schmerzen, weil es halt, stell dir vor, dir würden die Lippen abgeschnitten werden oder so. Mhm. Ne? Also ich weiß, diese Mensch-Tier-Vergleiche sind immer ein bisschen kritisch.
Ja, aber das führt ja also auch zu Verhaltensstörungen auch, weil eben dieser ganze Rhythmus, vielleicht musst du auch noch erklären, warum das gemacht wurde.
Ja, genau. Also der Hintergrund ist der, die Hennen, wenn die unter schlechten Bedingungen gehalten werden, haben sie Stress. Und wenn sie Stress haben, entwickeln sie Verhaltensstörungen. Und diese Verhaltensstörung heißt Federpicken und Kannibalismus. Das heißt, sie fangen an, sich gegenseitig zu bepicken, auch teilweise gegenseitig zu verletzen und sogar zu töten. Und das ist quasi eine Reaktion auf Stress. Und das heißt, einfach nur Schnabelkürzen aufhören, bringt es gar nicht. Du musst auch die Bedingungen verbessern, dass die Stresslevel runterkommen, damit die sich eben nicht gegenseitig bepicken. Und da haben wir gesagt, ah, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Hebel, Schnabelkürzen beenden und im Gleichzug die Bedingungen verbessern. Und da haben wir uns auch nochmal hintergeklemmt und haben das dann auch durchgesetzt bei CUT. Das ist dieses 0123-System. Die kümmern sich um die Nummer und die Kontrollen dahinter und so weiter. Die haben auch nochmal eigene Regeln, die auch teilweise über die gesetzlichen Mindeststandards hinausgehen. Und da haben wir das verankert. Und dann gab es auch noch eine Einigung zwischen Bundesregierung und Eierindustrie, das sein zu lassen und so. Das haben wir auch noch geschafft. So, und jetzt sind wir bei den Masthühnern. Und da war die Überlegung, da sind wirklich 30 NGOs zusammengekommen. Also es gab erst eine kleinere Kerngruppe, die saß zusammen, da war ich auch dabei. Und wir haben überlegt, so, was sind eigentlich so die absoluten Mindeststandards in der Hühnermast, die wir sehen müssen, wo wir sagen, das können wir gerade irgendwie noch so akzeptieren, dass die Hühner nicht mehr ganz so krass gequält werden. Und wir haben uns überlegt, was sind die Hauptprobleme? Ein ganz wichtiges Problem bei den Masthühnern ist Überzüchtung. Also sie wachsen ja unglaublich schnell auf unglaublich hohes Gewicht und können sich teilweise selber nicht mehr richtig auf den Beinen halten. So schlimm ist das. Also es gibt Knochendeformationen, Lahmheit, die liegen dann den ganzen Tag nur rum, weil es auch wehtut und anstrengend ist, irgendwie sich von A nach B zu bewegen. Das führt zu Entzündungen an der ganzen Hühnerbrust.
Dann kommt wieder die Antibiotika und das ist der Teufelskreis. Ja,
genau, Krankheiten gehen hoch, auch unter anderem dadurch. Und ja, und dann Antibiotika. Also das eine Thema, wir haben gesagt, die Überzüchtung muss mal deutlich runterfahren. Das Platzangebot muss verbessert werden, also dass nicht mehr bis zu 26 Hühner auf einem Quadratmeter sind. Also das muss man sich auch überhaupt mal vorstellen, 26 Hühner auf einen Quadratmeter zu packen. Und genau, dann so Beschäftigungsmaterial, zumindest ein bisschen was, damit sie ein bisschen was zu tun haben und so. Und da haben wir auch viel mit uns selber gerungen, weil wir gesagt haben, eigentlich wollen wir noch viel mehr. Aber wir haben immer gesagt, ja, es muss aber so sein, dass es wirtschaftlich machbar ist. Weil jetzt irgendwas zu fordern, so das Beste von allen fordern, ist easy. Ne? Also wir können einfach sagen, nur noch ein Huhn pro Quadratmeter und das muss von Hand sein Lieblingsfutter bekommen und so. Aber dann lachen uns halt alle nur aus und sagen, ja, pff, machen wir halt nicht so. Und wir haben gesagt, okay, es muss so gut sein, dass es wirklich ein Schritt vorwärts ist und so in Anführungsstrichen schlecht sein, dass es noch machbar ist und nicht so viel Geld kostet, dass alle sagen, nee, machen wir nicht. Und dabei ist die Europäische Masthuhn-Initiative entstanden. Und die wird inzwischen von 30 NGOs getragen. Und da gehen wir eben ganz ähnlich wie beim Thema Eier auf die Lebensmittelwirtschaft zu und sagen, hier Leute, bitte setzt das als neuen Mindeststandard um. Und das wird in Europa von NGOs gemacht. Das wird auch in Nordamerika von NGOs gemacht. Und gemeinsam haben wir jetzt rund 500 Unternehmen schon, die sich dem angeschlossen haben. Also wir sind jetzt in, ich glaube, 2017 oder so ging es so richtig los oder kamen so die ersten Commitments, sagen wir mal, also die ersten Selbstverpflichtungen rein. Und so die wichtigsten Commitments aus letzter Zeit waren Subway, die Sandwich-Kette, KFC, ob man es glaubt oder nicht, die Fast-Food-Kette, Aldi ist dabei, so ein paar große Namen auch von den großen Catering-Unternehmen, die sind jetzt nicht so bekannt, aber so Aramark, so Bexo, die Lebensmittelindustrie kennt, weiß, dass das große und wichtige Namen sind. Also da haben wir schon Bewegungen eingebracht und das bleibt aber noch Thema, weil wir noch längst nicht durch sind mit der Lebensmittelwirtschaft.
Aber das ist ja ein wahnsinniger Erfolg, also auch ein wahnsinniger Anfang und Erfolg so, weil das sind ja, ich meine, 500 Unternehmen, ja, wenn man sich mal überlegt, was die alleine, wenn ich jetzt nur an Discounter wie Aldi denke, was die eben alleine an diesem Umsatz, an diesem Warenumsatz eben beteiligt sind, ja, dann ist das, auch wenn es erstmal ein kleiner Schritt ist, aber ein unfassbar wichtiger Schritt zumindest in eine richtige Richtung. Und was ich bei euch eben auch schon immer wirklich persönlich wirklich prima fand, du hast es jetzt schon ein paar Mal, ich sag mal so im Nebensatz gesagt, dass ihr eben immer diese Zusammenarbeit mit anderen NGOs, also ich will jetzt nicht pauschal irgendwie alle Tierrechts- oder Tierschutzvereine oder whatever kritisieren, in keinster Weise, aber es gibt halt immer wieder Vereine oder Organisationen, die sich dadurch auch eben ja so ein bisschen selbst profilieren. Ja, auch wenn die es gut meinen und eine wichtige Arbeit machen, aber man hat als Außenstehender manchmal so das Gefühl, da geht es nicht nur so um die Sache, wie auch immer. Aber ihr macht das ja wirklich so, ihr sagt, wir wollen so viele wie möglich in ein Boot holen und das ist eben auch einfach richtig. Ja, wenn du schon sagst, wir schreiben dann eben so einen Brief an so einen Hersteller und da stehen dann eben mal 12, 15, 30 NGOs mit drunter, auch europaweit, dann hat das schon eine andere Wucht. Also ich meine, da beißt die Maus keinen Faden ab, ja.
Aber genau, ich bin quasi so, was soll ich sagen, groß geworden, klingt blöd. Aber also das waren so meine Tierschutzanfänge. Ich habe, als ich so Veganer wurde, das war im Jahr 2005, da habe ich auch angefangen, so zu gucken, was gibt es eigentlich, was machen Organisationen, was funktioniert, was nicht. Das hat mich schon immer umgetrieben. Also mein bester Freund sagt manchmal, du hast den effektiven Altruismus erfunden, was ein bisschen Quatsch ist, aber so, also was er meint ist, ich habe damals schon, bevor ich Veganer wurde, habe ich schon immer mir genau überlegt, wo spende ich hin, habe dann überlegt, okay, was sind eigentlich große Probleme, was ist davon lösbar, welche Organisation macht das gut und schlecht und so, hatte da jetzt nicht so die perfekten Maßstäbe, das alles zu bewerten, aber ich habe ihm dann immer so erzählt, so ja, jetzt habe ich an die gespendet, weil das macht total Sinn und da, da, da. Und genau, also so diese Gedanken treiben mich quasi seit meiner Anfangszeit rum, so wie kriegt man wirklich was bewegt. Und ich bin damals auf Henry Spira gestoßen, der quasi ein Schüler von Peter Singer war. Also er hat einen Kurs von Peter Singer belegt, so einen Abendkurs, und kam selber so mehr so aus der Menschenrechtsbewegung und ist dann so in den Tierschutz, Tierrechte gekommen. Der hat damals gesagt, Leute, euer System, liebe Tierschutzorgas, funktioniert nicht. Euer System ist so, ihr zeigt Menschen Probleme. So, also schickt dann irgendwelche Briefe rum und sagt, boah, wir haben wieder was ganz Schlimmes rausgefunden und so werden die Hühner und die Versuchstiere und so behandelt und bitte gebt uns Geld. Und dann haben die Leute Geld gegeben und die Organisationen haben dann gesagt, okay, jetzt können wir mehr solche Briefe verschicken. Irgendwie ja. In der Hoffnung, ja, dass ja, dann ja. Irgendwie sich das Thema von selber irgendwie erledigt, aber reicht ja nicht. Du musst ja gucken, wo sind die Hebel, wie setzt man die an? Und der Henry Spira hat auch von Anfang an gesagt, wir müssen immer auch gucken, dass wir zusammenarbeiten und um möglichst viel Power zu entwickeln. Ja, deswegen habe ich immer gesagt, so, wenn es irgendwie geht, Koalitionen bilden und Sache zuerst, Egos danach. Also so ein bisschen Ego streicheln brauchen wir auch alle. Und
das ist ja auch wichtig. Also ich meine, das ist ja auch verdient, um Himmels Willen. Ja, aber also es ist ja schon erstaunlich. Manchmal braucht es dann halt wirklich nur so eine kleine Prise Pragmatismus. Und wenn es dann eben so eine Allianz ist zu bilden, ja, ich meine, der Erfolg, der gebührt euch ja auch und den habt ihr euch auch verdient, um Himmels Willen, aber ja, wie du eben schon richtig gesagt hast, also so Tier vor Ego oder wie auch immer man das beschreiben wollen, ja, ich glaube, das ist wichtig und das finde ich eben bei euch wirklich gut und da sind wir nämlich schon genau beim nächsten Punkt, den wir bei euch auch, bevor wir uns schon kennengelernt haben, den ich immer gut fand, ist, dass ihr als NGO nicht um dieses Thema pflanzliche Ernährung drumherum redet. Ihr tut das jetzt auch nicht predigen, ich benutze jetzt mal ganz bewusst polemisch diesen Begriff, sondern ihr bietet es eben an. Ihr habt zum Beispiel diese Vegan Taste Week, ne, die ihr anbietet, wenn man sich damit befassen will, aber ihr macht das immer zum Thema und steht auch dazu, dass ihr so lebt. Und das ist so ein bisschen was, ich weiß nicht, kannst du vielleicht gleich mal sagen, wie du das so beobachtest? Es hat sich zwar entwickelt und verbessert, aber das ist halt was, was ich bei großen, also bei wirklich großen NGOs wie jetzt WWF oder Greenpeace und so in die Richtung, halt einfach so noch mehr vermisse. Also mir ist schon klar, dass die jetzt nicht von heute auf morgen mit ihrem niedlichen Panda, dass der WWF morgen anfängt zu sagen, werdet alle vegan, um Himmels Willen, das verlange ich gar nicht. Aber das wird schon, auch wenn man so Leute dort mal in Talkshows sieht oder auch bei den Grünen ist es so, wobei Koalitionsvertrag, da steht jetzt ein bisschen was drin, reden wir auch gleich nochmal kurz drüber. Aber was ich eben bei so Organisationen einfach echt schon vermisse. Und das ist was, was mir eben bei euch von Anfang an aufgefallen ist, dass ihr das Thema auf jeden Fall also sichtbar behandelt, auch einfach als Alternative anbietet, zu sagen, hier, wenn du diese aus dieser Käfighaltung oder aus dieser Masthennenhaltung, wenn du ganz raus willst, hast du die Möglichkeit, probier doch einfach mal pflanzliche Ernährung aus. Das ist sowas, was euch in meinen Augen echt auszeichnet.
Ja, also danke. Wir sind so im Herzen Veganer und Tierrechtler und dann aber auch so Pragmatiker, dass wir uns immer überlegen, was ist aus unserer Sicht jetzt, was bringt am meisten? Und dadurch machen wir auch sehr viel Tierschutzarbeit einfach. Wir gucken immer so, also wir schauen so, ich finde das bei Martin Balloch ganz cool, der das, ich, falls den nicht jeder kennt, das ist ein Tierrechtler aus Österreich, der hat mal in einem Vortrag gesagt, so seid so radikal wie möglich, aber nicht zu radikal. Und da hat er gesagt, wenn ihr zu radikal seid, dann schreiben euch alle ab. Und dann sagen, egal was ihr sonst so sagt, dann hört euch keiner mehr zu. Aber wenn ihr so ein bisschen quasi weggeht, so vom Mainstream oder so, euch so möglichst weit davon wegentwickelt und möglichst viel so sagt, kommt, hier geht's lang, ohne so weit wegzugehen, dass alle sagen, ach, die Spinner, dann klappt das so. Und wir sind halt, wir gucken halt so, dass wir die sind, die sagen, hey, wir fordern Tierschutzreformen und wir ermutigen euch, so denkt doch mal drüber nach, so muss es überhaupt sein, dass fühlende Lebewesen auf dem Teller landen. So. Also das ist so ein bisschen die Kernbotschaft. Und dann schaffen wir eben auch Angebote, du hast jetzt die Vegan Taste Week genannt, dass wir sagen, hey, wenn euch das interessiert, dann meldet euch doch da mal an, dann kriegt ihr vegane Rezepte und dann kriegt ihr Alltagstipps, so wie lässt sich das umsetzen. Und wenn ihr das nicht zu 100% schafft, auch nicht schlimm, so jeder Schritt zählt. Ich glaube, das ist einfach ganz wichtig. So, wenn du 100% forderst von Menschen, dann kriegst du ein paar wenige, die sagen, ja, ich bin voll dabei, 100%. Aber die allermeisten sagen, ja, ich habe noch 1000 andere Probleme. Und wenn ich mal unterwegs bin und dann versehentlich irgendwie eine Falafel mit, keine Ahnung, Joghurtsoße esse, dann brauche ich irgendwie jemand, der nicht sagt, oh, du Verräter und Mörder, sondern der sagt, ja, komm, never mind, so, weiter geht's. Oder auch mal Fleisch isst auf irgendwelchen Familienfeiern, weil es der Person dann zu schwer fällt, nein zu sagen oder was auch immer. Ne? Gibt es ja dann 1000 Situationen und 1000 Gründe, warum jemand jetzt vielleicht gerade nicht so kann, wie er im Herzen vielleicht will oder schon erkannt hat. So. Und da schauen wir einfach so, dass wir so die Brückenbauer sind und die Leute mitnehmen und dann hoffentlich auch irgendwann an die übergeben können, die sagen 100% und alles andere ist zu wenig. So, also ich bin da ja Sympath und setze das ja auch privat so um. Ne? Also wenn ich mal ein Tierprodukt esse, kleine Anekdote, ich habe auf diesem Fleischkongress, das war, glaube ich, mein letzter Fehler, da war nämlich so ein Putenhersteller und der hat ganz groß von seinen vegetarischen oder veganen Alternativen erzählt und hat gesagt, ja, die könnt ihr dann auch am Stand probieren. Und dann bin ich da war irgendwie, weiß nicht, was da gerade los war, irgendwie war da keiner am Stand, aber da waren diese Bällchen. Und dann dachte ich, ah, das sind die und hatte das im Mund und es hat sich gleich so eklig matschig angefühlt, dass ich wusste, okay, das ist nicht das Vegane. Und habe dann irgendwie schnell eine Serviette gesucht und da reingespuckt. Ich finde halt nicht, dass das dann so, oh, ich bin vom Glauben abgefallen, so, sondern Das sind halt so die Fehler, die passieren.
Und ich sag dir, du bist damit alleine. Ich erzähle dir eine kurze Anekdote von mir, passend dazu, das finde ich nämlich tatsächlich wichtig, weil allein dieses Erlebnis, wo du dich jetzt noch dran erinnerst, zeigt ja, wie deine Einstellung ist. Und die ist richtig und zeigt ja auch, dass sie nachhaltig ist. Bei mir war es, was heißt ähnlich? Und zwar, ich bin ja auch hier in Mainz zur Schule gegangen. Und wenn wir von der Schule zum Bahnhof sind, da sind wir immer an so einer Traditionsmetzgerei vorbei. Und ich habe das auch schon ein paar Mal erzählt. Da gab es immer, also bei uns in Mainz ist ja Wegwurschten Woi, also Brötchen, Wein und Fleischwurst bedeutet das auf Hochdeutsch. Und du kriegst, wenn du da irgendwie mit deiner Mutter beim Metzger warst, hast du immer so Munkelsche gekriegt, also so ein kleines Stück Fleischwurst, ja?
Ah, ja.
So. Und also da war ich schon, keine Ahnung, also ist eigentlich gar nicht so lange her, aber da war ich bestimmt schon 3-4 Jahre vegan und bin da irgendwie an dieser blöden Metzgerei vorbei und hatte auf einmal so diese naive, romantische Erinnerung an die Kindheit so oder an die Jugend so, ja. Und hatte auf einmal so diesen Gedanken im Kopf irgendwie, wie ist das jetzt, wenn du jetzt ein Stück Fleischwurst isst oder so. Jetzt wollte ich aber natürlich nicht in den Metzger rein und mir einen Ring Fleischwurst kaufen, weil mir natürlich klar war, dass ich das überhaupt nicht möchte, ja. Und bin da rein und habe gesagt, irgendwie, ich weiß, es klingt jetzt ein bisschen doof, aber könnte ich halt so ein Munk, also ein kleines Stück Fleischwurst haben, das ist die Metzgerei meiner Kinder. Aber da sind wir Mainzer und Rheinhessen zum Glück echt krisenfest. Also die meinen, ah ja klar, mein Bub, komm doch her. Und hat mir da so ein Stück gegeben und dann habe ich da irgendwie 50 Cent in die Kaffeekasse geschmissen und bin dann raus. Also es war wirklich nur so ein kleines Stück, weil mir klar war, das landet im Mülleimer, ja. Und ich hatte das, also im Prinzip noch nicht komplett im Mund, ja, und hatte sofort diesen fiesen Fettfilmgeschmack. Also ganz genau, wie du es eben beschrieben hast und habe die Serviette auch schon bereit gehabt. Und dann war für mich klar, okay, also ich bin geheilt, in Anführungszeichen, von dem Fleischkonsum. Aber auch der Gedanke war weg, weil so wie ich drauf bin, ich glaube, da sind wir uns so ein bisschen ähnlich, ich bin da auch selber, ich hätte das irgendwie 4 Wochen im Kopf gehabt, dieses blöde Stück Fleischwurst, ja, aus nicht definierbaren Gründen, also ich bin kein Psychologe und ich will es auch gar nicht analysieren, aber dieser blöde Gedanke wäre im Kopf gewesen, ja, in dem Wissen, dass ich gar keinen Bock drauf habe, ja. Und dann habe ich es eben gemacht. Und dann war einfach klar, oh, so, weißt du, so nach dem Motto, oh, was ein Glück, okay, es schmeckt scheiße und ich möchte es gar nicht mehr. Aber das ist so was, das ist so ein bisschen, da muss man ja auch ehrlich sein, da ist so ein bisschen, ja, wenn du das so in dieser, ich sag immer veganen Szene, ich habe sie bis heute noch gefunden, aber wenn du sowas dann erzählst, dann gibt es natürlich auch diejenigen, das sind nicht viele, aber das muss man auch nicht schönreden, die so, oh, wie konntest du das machen? Und ja, also da sind wir uns, glaube ich, sehr ähnlich, dass so radikal wie möglich, aber nicht darüber hinaus. Also genau dieser Leitspruch, so ist nämlich auch mein Podcast entstanden. Ne? Also die Themen, wir reden jetzt über ein wahnsinnig wichtiges Thema, aber ich weiß eben, dass mir auch viele Nicht-Voll-VeganerInnen zuhören, sondern eben auch viele, alles was dazwischen ist, und ich differenziere das auch in dem Sinn gar nicht, sondern ich denke mir, wen es interessiert, das ist relevant. Und ich meine, Fakt ist ja auch, bei 83 Millionen Bundesbürgern, wenn wir die besten Zahlen nehmen, dann haben wir irgendwie 1, 3 Millionen Veganer und 8,7, ich runde das immer ein bisschen auf, Vegetarier, dann kommen wir so auf 10 Millionen im Optimalfall. Ja? Das heißt, dann reden wir von ein bisschen mehr wie 10% und dann bleiben aber immer noch 73 Millionen über. Und ich meine, Fakt ist, die wollen wir erreichen. Natürlich für jeden, der sich so ernährt, den wollen wir bestätigen und der ist gut und der ist wichtig, aber Fakt ist ja, wir müssen diese Mehrheit bekommen. Und das sehe ich genau wie du. Klar, würden wir uns jetzt was wünschen, käme jetzt die Wunschfee und wir würden uns wünschen, dann wären die morgen alle vegan. Aber man muss halt eben auch realistisch bleiben. Ja? Und ja, deswegen ist auch dieses Motto so. Aber jetzt habe ich einen unfassbaren Bogen gespannt, aber dafür bin ich bekannt für meine Schachtelsätze und Themen. Ich komme immer wieder zum Punkt zurück. Also ich stelle jetzt mal eine ganz steile These, dass sich eben die NGOs nicht mit diesem Thema so in vorderster Linie befassen. Oder von mir aus eine Partei. Ist es egal, ob sie Grünen sind oder wie die heißen. Ich stelle immer diese These auf, die einen wollen natürlich nicht auf Spenden verzichten, die anderen nicht auf Spenden und Wähler. Wie siehst du das? Jetzt mal ganz dreist gefragt.
Ja, also bin ich dabei.
Schick dich mal ins Haifischbecken.
Ja, also ich war vor vielen, vielen Jahren, war ich auch mal Mitglied im WWF. Und als ich dann Veganer wurde, habe ich dann auch mal eine Mail geschrieben, so, hey, wie steht denn ihr dazu und so. Und dann kam irgendwann mal eine Zwischeninfo, sorry, es dauert ein bisschen länger, wir suchen noch die richtige Ansprechperson für Sie. Und dann kam da eine für mich sehr enttäuschende Antwort. Ich weiß nicht mehr genau, was Sie geschrieben haben, aber ich habe mich damals dann entschieden, den WWF zu verlassen. Aber, also ich bin seitdem auch nicht eingetreten, aber was ich dann doch ganz positiv fand, ein paar Jahre später haben sie gesagt, wir stellen jetzt hier mal die Fleischfrage, erinnere ich mich noch. Da haben sie dann einiges gemacht so zum Thema, wie viel Fleisch essen wir, ist das gut und so, was gibt es für Alternativen. Und dann ist es, glaube ich, wieder so ein bisschen eingeschlafen bei denen. Und ja, also meine These ist auch so ein bisschen, wenn da Leute agieren, also zum einen muss man ja bei den Umwelt-NGOs sagen, Tierschutz ist jetzt nicht deren Kernthema. Ne? Oft nehmen sie es so ein bisschen mit.
Ja, aber halt in Bezug auf Klima und Fleischkonsum ist es ja, also
es drängt sich auf.
Da bin ich ein bisschen kritischer jetzt halt, ja. Das ist ja jetzt nicht ganz so wegzuwischen, auf jeden Fall. Wir wollen uns auch nicht an einem jetzt aufhängen, wohlgemerkt. Wir nehmen das ja nur exemplarisch. Aber jetzt, wenn man eine Umweltorganisation nimmt, die hart für Klimaschutz kämpft, muss man ja sagen, hier Klima und Massentierhaltung ist ja schon halt ein Thema, ja.
Total. Und ich glaube, es sind dann einfach auch manchmal noch so ein bisschen Denkblockaden, so dann sind dann EntscheiderInnen, die selber noch nicht vegan leben, die auch überlegen, okay, je mehr wir es pushen, desto mehr negatives Feedback kriegen wir wahrscheinlich auch von unseren SpenderInnen oder ein Teil davon findet es nicht cool, so, fühlt sich dann bevormundet und so. Und es ist dann, glaube ich, einfach so ein, die Zeit ist für die noch nicht reif. So, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen mehr Vorarbeit leisten. So, aber ich beobachte auch zum Beispiel Greenpeace. Ja, finde ich super cool, wie die sich in den letzten Jahren entwickelt haben. So wie die zum einen gesagt haben, so das ganze Thema Landwirtschaft, Tierschutz nehmen wir jetzt wirklich ernst und mischen da mit. Und auch wirklich sehr progressiv so mit veganen Botschaften und so einfach die Menschen aufzurufen, weniger Tierprodukte zu konsumieren und so. Das ist eigentlich so, wäre so eine Vorbildfunktion auch für andere NGOs. Ich glaube, die Zeit ist einfach reif, dann auch für andere Natur- und Umweltschutzorgas so diesen Weg einzuschlagen.
Absolut, aber ich sehe schon, sowas motiviert dich eher quasi dann weiterzumachen, ja, also den Dialog zu suchen. Ja, das mit Greenpeace ist mir auch aufgefallen, das muss man fairerweise sagen, ja.
Ja, meckern ist immer am einfachsten, ne?
Und, genau, ja.
Und ich bin ja auch nicht völlig meckerfrei, so. Aber mein Job ist es eben nicht zu meckern, sondern irgendwie Lösungen zu finden. Und so meine Grundüberzeugung ist es eben auch, ne? Also ich denke mir immer, es muss doch irgendwie einen Weg geben. Und den gibt's auch immer irgendwie. Aber den auszubuddeln und zu finden, das ist halt viel Arbeit. Und ist auch oft sind es nicht irgendwelche gerade Auswege, sondern muss man hier nochmal einen Schlenker laufen und da nochmal jemand abholen, der noch nicht so ganz mitkommen will und so. Aber irgendwie ist das so Step by Step und Entscheidung für Entscheidung, dass wir vorankommen. Nicht so schnell wir wollen, aber es geht voran. So. Und das wäre schon mal cool.
Und ich meine, jetzt muss man sagen, also wenn ihr den Podcast hört, wir nehmen den aber jetzt zufälligerweise an dem Tag auf, wo der Koalitionsvertrag mit der Ampel veröffentlicht wurde. Wir haben uns schon jetzt, bevor wir angefangen haben, uns kurz ausgetauscht. Also jetzt, ich sage erstmal, wie ich sehe, dann siehst du es. Also ich sehe es das ist jetzt schwer auszudrücken, teiloptimistisch, / pessimistisch, weil auf der einen Seite bei Ernährung erfreulicherweise, ich verkürze es jetzt mal, so die Förderung von pflanzlichen Alternativen drinsteht, was mich zugegeben ein bisschen überrascht hat, aber was ich natürlich gut finde. Auf der anderen Seite dann beim Tierschutz, also da bin ich echt enttäuscht. Also, weil da steht unheimlich viel über Tiertransporte drin, dass man das irgendwie gucken muss, dass es EU-einheitlich ist und so. Also, da steht dann zwar später dieser Zusatz, dass man das dezentral und mobil löst, also um da möglichst von runterzukommen, aber diese Tierversuche ist halt also in dieser ganzen Fleischindustrie, wo Tiere ausgebeutet, wo auch Menschen ausgebeutet werden, ist dieser Part Tiertransport wirklich eins dieser eben auch hart perversen Dinge. Wenn man sich überlegt, da werden die Schweine in Deutschland aufgezogen, werden dann tausende Kilometer irgendwo in den Osten gefahren, weil da die, muss man eben, allein, dass sich das rechnet, zeigt ja schon diese Perversheit, dieses System. Also da war ich echt so ein bisschen enttäuscht gewesen. Da hätte ich mir, weil es eben gerade die Grünen ja wahrscheinlich übernehmen werden, das ist zu dem Zeitpunkt jetzt, wo wir es aufnehmen, ja noch nicht 100% sicher, aber sehr wahrscheinlich, so wie es jetzt aussieht, wobei wir noch keinen Namen wissen, wer es macht.
Also
genau,
ich das zumindest ist passiert, ist
genau.
Sicher.
Das genau, ist genau. So, genau. Und da hätte ich schon mehr Konkreteres erwartet, gerade jetzt bei diesem Thema Tiertransporte. Ja, das ist, jetzt ist die Frage, du bist tendenziell Optimist, aber ich sehe schon, wir sehen uns ja. Ich glaube, so ganz optimistisch bist du auch nicht, wenn ich dich jetzt so anschaue.
Ich muss mich erstmal outen als sowieso nicht so der Politoptimist, weil ich einfach, also am Anfang meiner Tierschutzkarriere, dachte ich, Politik würde voll die große Rolle spielen.
Oh ja, deswegen da sind wir uns auch ähnlich. Ja, das ging mir damals auch so, ja.
Und ich bin auch extra ich habe in Düsseldorf gelebt und bin extra nach Berlin gezogen, ja, als es gerade losging, so mit der Albert-Schweitzer-Stiftung und wir noch kein Geld für ein Büro hatten, sondern nur Homeoffice angesagt war und so. Aber habe ich trotzdem gesagt, ja, auf nach Berlin, da ist Politik und da müssen wir hin. Und bin dann wirklich ernüchtert gewesen, einfach zu merken, wie krass die Macht der Agrarlobby ist. Ja. Und da reicht es auch nicht, wenn eine Orga sagt, okay, wir geben jetzt Vollgas in der Politik, weil einfach die Agrarlobby vollen Zugang hat ins Landwirtschaftsministerium.
Total ja, übermächtig, auch
im Bundestag zig wirklich Lobbyisten sitzen, die irgendwie mit der Agrarlobby vernetzt sind, weil sie selber da noch Funktionen zusätzlich haben und sowas. Da gab es ja auch mal eine Studie zu. Dagegen anzustinken ist unglaublich schwer. Und auch im Grund, warum wir jetzt so unglücklich sind mit dem Koalitionsvertrag, wir hatten zwei Forderungen, die so richtig ans System rangingen. Also wir haben überlegt, warum verdammt nochmal geht es im politischen Tierschutz seit Jahrzehnten nicht voran. Obwohl wir das Staatsziel Tierschutz im Grundgesetz stehen haben, seit, weiß ich jetzt gar nicht mehr auswendig, 2003 oder so, also seit knapp 20 Jahren. Und da passiert so wenig, das kann doch nicht wahr sein. Und ein Grund ist eben, dass der Tierschutz immer im Bundeslandwirtschaftsministerium verankert ist. Und das Landwirtschaftsministerium hat halt die Aufgabe, die Landwirtschaft zu fördern. Und dazu gehört natürlich die Tierhaltung und dafür zu sorgen, dass es denen gut geht, dass die happy sind, dass die wettbewerbsfähig sind, dass die halt nicht so viel Stress kriegen, nicht so hohe Kosten haben und wettbewerbsfähig bleiben auf dem globalen Fleischmarkt. So, dafür dürfen natürlich nicht so viele Auflagen her. So, und da soll dann irgendwie noch der Tierschutz passieren in diesem Gemenge. Und du hast quasi ein Ministerium, wo das wirklich, hätte jetzt beinahe kreucht und vielleicht gesagt, aber wo wirklich fast jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin irgendwie die Aufgabe hat, das der Agrarindustrie recht zu machen. So, und da soll jetzt irgendwie, da gibt es dann eine kleine Abteilung für Tierschutz und die soll dann irgendwie da was bewegen. Und da hilft es dann auch nicht viel, wenn eine grüne Ministerin da reinkommt, wird es wahrscheinlich eine Ministerin und sagt, ja, ab heute machen wir mal Tierschutz, weil die wird Tag und Nacht hören, dass das alles nicht geht. Und
zu
und
was teuer, ist kostet Arbeitsplätze und genau. Ja.
Also das war das eine Systematische, was wir ändern wollten. Wir haben dann gesagt, hey, ab ins Umweltministerium oder ins Klimaministerium oder was da auch immer kommt oder halt irgendwie raus. Und es sah, glaube ich, wirklich eine Zeit lang so aus, als würde es passieren und es dann letztendlich doch nicht passiert. Das heißt, wirklich, wirklich schade und eine wirklich große Chance vertan, weil im Umweltministerium ist die Agrarlobby einfach nicht so stark so. Und auch nicht so vernetzt. Das sind ja jahrzehntelange Seilschaften, die da aufgebaut wurden. Da das mal alles rauszunehmen, wäre toll gewesen. Und dann haben wir noch gesagt, Verbandsklagerecht bundesweit, für die, die es nicht wissen, Verbandsklagerecht ist so ein Konstrukt, weil die Tiere ja nicht für sich selbst klagen können und du in Deutschland auch eigentlich nur klagen darfst, wenn du selbst betroffen bist. Also wenn dir jemand auf die Nase haut, kann ich nicht sagen, ich verklag den, sondern das musst du selber in die Hand nehmen. So, und die Tiere können nicht klagen und die Lösung heißt Verbandsklagerecht. Das heißt, es gibt Verbände, es gibt es im Umweltschutz auch, Verbände, die einfach dann als die Experten eingestuft werden, die juristisch fit sind, die dann sagen, okay, wir können die Rechte der Tiere einklagen, so gering sie sind, aber das, was da ist, können wir einklagen. Und auch das ist leider nicht gekommen. Und das ist wirklich eine verpasste Chance, weil das nochmal wirklich Bewegung reingebracht hätte in die ganze Sache. Genau, und jetzt stehen im Koalitionsvertrag so ein paar Sachen, die lesen sich erstmal so gar nicht so schlecht. Es sind halt so ein paar Triggerworte drin, wo du erstmal denken könntest, hey, voll cool. So, ne? Also da steht dann Tierhaltungskennzeichnung, so, also man denkt dann an das Eiersystem und ah ja, das hat ja ganz gut funktioniert und so. Ich frage mich jetzt, also sie wollen das schon nächstes Jahr einführen. Klöckner hat da irgendwie das in 4 Jahren nicht geschafft. Was machen die da? Wird das ein vernünftiges Konzept oder wird das irgendein Schnellschuss? Und sind das dann wirklich vernünftige Stufen, die da eingeführt werden? Oder gibt es dann so Laschi-Stufen, wo halt alle sagen, ja, wir gehen eine Stufe höher und es ist dann halt 10% mehr Platz oder so. Das ist zu befürchten. Also die Initiative Tierwohl, wo also das dieses Lebensmitteleinzelhandelssystem, ne, du kennst ja da auch dieses Stufensystem, da sagen die dann auch, ja, dann machen wir diesen Standard 10% mehr Platz für die Tiere und nennen das Tierwohl und alles super. Ne? Und das ist natürlich nicht. Und also sowas könnte passieren. So. Und dann sagen sie zwar, sie wollen die Anbindehaltung abschaffen für Kühe, das ist ja auch egal, was ganz Schlimmes. Ja, aber dann hat jetzt mein Vorstandskollege, der ist Hans-Georg Klug, ist einer der brillanten Tierschutzrechtler in Deutschland, der wirklich krass in der Materie steckt, der sagt, ganz vorsichtig, dadurch, dass sie reingeschrieben haben, in 10 Jahren irgendwie abschaffen, damit sagen sie quasi indirekt, wir halten das aktuell für legal, was da passiert. Und unsere Argumentation ist, das ist illegal und muss sofort weg. Und wenn die neue Bundesregierung das auch denken würde, dann dürften sie nicht sagen, das kommt in 10 Jahren weg, sondern müssten die sagen, das wird jetzt abgeschafft. Also so findest du halt die Pferdefüße, nichts gegen Pferde, aber so findest du halt die ganzen Probleme, wenn du den Koalitionsvertrag näher anschaust. Und das ist wirklich kein gutes Omen für das, was die Bundesregierung dann umsetzen wird.
Also eben das Thema mit der Anbindehaltung, das ist so exemplarisch wie dieses mit diesem männliche Kükenschreddern. Das ist sowas, das verstehe ich auch überhaupt nicht. Also das ist sowas, wie du es eben schon gesagt hast, das könnte man von heute auf morgen, von mir ist auch mit einer Übergangsfrist von, sage ich mal, 2 Jahren oder so, wobei auch die eigentlich gar nicht nötig wäre. Wenn man jetzt sagen würde, pass acht, oder Frau Klöckner vor 4 Jahren gesagt hätte, pass acht, Leute, in 2 Jahren ist das verboten. Nutzt die 2 Jahre. Richtet euch drauf ein, dann ist Anbehandlung verboten. Das wäre einfach machbar, ja. Also, dass wir jetzt von der Käfighaltung sofort auf eine, wie du vorhin so schön gesagt hast, auf eine handgefütterte Biohaltung kommen. Das ist mir, ich meine, das wäre mir zwar recht, wenn es so wäre, aber das verstehe ich wirtschaftlich, dass das eben nicht so einfach geht, sondern nur in Schritten, ja. Aber bei so Dingen, die tatsächlich in einem Schritt machbar wären, da bin ich auch echt, also das ist bei mir so ein Trigger, wo ich dann auch stark die Hoffnung verliere. Ich bin deswegen ein bisschen teiloptimistisch, weil, also nach Christian Schmidt, Ilse Aigner und Julia Klöckner, also wobei das habe ich schon bei Christian Schmidt gesagt, dann habe ich schon nach Ilse Aigner gesagt, es kann ja auch irgendwann wirklich nicht mehr schlechter werden. Also ja. Lustigerweise, vor 4 Jahren hatte ich mit dem Jan, dem Graslutscher, so ein Talk auf so einer Veganmesse, ne, war gerade, also quasi vor 4 Jahren vor den Bundestagswahlen, und da habe ich ihn so spaßeshalber gefragt, wer wird es denn jetzt nach Ilse Aigner? Weil schlechter kann es ja gar nicht mehr werden. Und da hat er so im Spaß gesagt, Christian Lindner. Und dann wurde es Julia Klöckner. Und da haben wir uns fast zeitgleich eine WhatsApp geschrieben mit so einem Lach- und Wein-Smiley, wo wir gesagt haben, dann wäre Christian Lindner ja echt schon die bessere Wahl gewesen. Also ich weiß, es klingt zynisch, aber jetzt, ich komme ja aus Rheinland-Pfalz und habe ja auch die Wahlkampf-Malotreier Julia Klöckner eben mitbekommen. Und ich habe also... Ich bin jetzt auch nicht so der wahnsinnig Politiker. Ich stehe total links und gebe offen zu, bin absolut soziale Gerechtigkeit und Linke und so weiter zugetan. Aber ich habe noch nie, also wie es hieß, Julia Klöckner wird Landwirtschaftsministerin, da habe ich noch nie so eine Minushoffnung in eine politische Instanz gesetzt wie damals. Also, dass die Frau es dann tatsächlich schafft, diese Minusanforderungen, die ich schon hatte, dann nochmal schlechter zu sein, das ist schon fast wieder eine Kunst. Aber dass da nichts passiert, stehe ich ganz offen zu, das war. Und deswegen bin ich so ein bisschen teiloptimistisch, weil ich denke, also jetzt noch schlechter kann es ja echt nicht mehr werden. Ja, und sehe das aber in dem Fall wie du, dass ich viele Dinge, die klingen erstmal gut, aber kritisch sehe, bin dann aber natürlich jetzt auch so fair und sage, okay, mal gucken, was die so in einem Jahr vielleicht tatsächlich umsetzen. Ich hätte jetzt noch mal 2 Fragen, die ich bin so begeistert in unser Gespräch gegangen, die ich am Anfang total vergessen habe, aber das macht nichts. Also was ich eigentlich jeden frage, aber trotz allem, du hast es vorhin schon mal kurz gesagt, zum einen würde mich mal interessieren, du hast ja gesagt, du bist seit irgendwie 2005, 2006 vegan. Was mich noch mal interessieren würde, wie kam es dazu, wie wurdest du vegan, was war da so der ausschlaggebende Punkt, und die Anschlussfrage wäre, wie kamst du zur Albert Schweitzer Stiftung?
Ja, ja, gerne. Also wie wurde ich Veganer? Das ist eine abgefahrene Geschichte, wenn ich immer dran zurückdenke, weil ich so ein anderer Mensch damals war. Also es war Sommer 2005. Ich war BWL-Student, also ich hatte Abi 99, habe mich für ein BWL-Studium entschieden, weil ich Wirtschaft cool fand, Unternehmertum cool fand oder eigentlich immer noch finde, wenn man es gut umsetzt. Also kann man ja auch für gute Zwecke umsetzen.
Ich muss gerade mal lachen. Ich weiß, was du meinst, aber kann man ja auch für gute Zwecke umsetzen. Also wenn man so in die Wirtschaft geht, hat man, wenn man so ist wie wir, hat man schon fast so ein bisschen den Drang, sich vorab zu entschuldigen, ne?
Ja. Ja.
Also mit Geld kannst du ja auch Gutes bewirken, so nach dem Motto,
ja,
ne?
Ja, ja, also die ganzen Startups, die vegane Alternativen herstellen und so weiter. Oder, ja, eben. Oder irgendwie einen Plastikersatz bauen, der abbaubar ist und so. Also es gibt ja tolle Geschäftsmodelle, ne? Genau. Also so habe ich damals gar nicht so gedacht, sondern ich dachte, ich werde irgendwie Unternehmer, ich weiß auch noch nicht wie und was und so, aber ich werde Unternehmer werden. Und das wird ein großes Unternehmen und ich werde reich werden und ich will das an die Börse bringen und so. Das war halt so damals mein Mindset als 20-something-year-old und deswegen das BWL-Studium und so. Und ich war aber trotzdem immer schon auch so interessiert an Menschenrechten, Umweltschutz und so. Tierschutz war so, ja, Massentierhaltung ist schlimm, aber ich kaufe, also nicht bewusst, aber ich unterstütze die ja jeden Tag mit meinem Kaufverhalten, indem ich ihnen Geld gebe für das, was sie machen. Aber quasi diesen Zusammenhang habe ich nicht so gecheckt, dass es nicht geht, gleichzeitig jeden Tag Fleisch zu essen und zu sagen, Tiertransporte, Schlachthäuser, Massentierhaltung, alles doof, weil ich ja Teil des Systems bin und das finanziere. Aber das kam dann erst später. Also was damals war, weil ich so interessiert war, schon so grundsätzlich an so Gerechtigkeitsthemen, habe ich mir die Autobiografie von Gandhi geschnappt und gesagt, die lese ich mal über den Sommer in den Semesterferien. Und
ist aber voll das Klischee des jungen Start-Upper, gell? Das ist dir schon ein bisschen bewusst, dass du das gerade
ich
total
sag's doch.
Erfüllst. Ich bin schockiert, Mai.
Ich weiß
nein,
nicht, ob
Quatsch,
Andi da so reinpasst. Aber.
Nein, 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 ich, das ist so ein Klassiker. Nee, nee. Die Auflage, deswegen ist die, allein die Auflage von dem Buch ist deswegen so hoch, weil diese ganzen jungen Start-Upper sich dieses Poster ins Büro hängen und
das so?
Buch lesen.
Okay, das wusste ich nicht. Okay, da war ich noch länger am Klischee, als ich dachte. Genau, habe das Buch gelesen und da gibt es ja diese eine berühmte Stelle. Ich erzähle sie aber trotzdem nochmal, weil sie vielleicht nicht alle kennen. Gandhi war todkrank, beschreibt er in seiner Autobiografie. Seine britischen Ärzte meinten, ey, du stirbst uns hier weg. Und die einzige Möglichkeit, die uns einfällt, das zu verhindern, als Heilmittel musst du mindestens mal eine Hühnersuppe trinken oder Hühnerfleisch essen. So, das war damals so Stand der Medizin, so Fleischkraft so ungefähr. Ne? Und Gandhi hat mich dann sowas von geflasht mit seiner Antwort. Er hat halt gesagt, nee, Leute, dann sterbe ich lieber, als dass ein Huhn sein Leben für mich geben muss. Und da war ich so, boah. Alter, ey, was ist denn und was ist mit mir los? Und warum, also bei mir ist ja, geht es ja überhaupt nicht um Leben und Tod, sondern es geht einfach nur um Bequemlichkeit und so. Das wurde mir dann halt bewusst, ja, schmeckt halt ganz gut und ja, das ist halt das, was immer auf dem Speiseplan steht und die vegetarischen Gerichte sehen immer nicht so geil aus und deswegen nehme ich die mit Fleisch. Und dann dachte ich so, uiuiui, ich glaube, ich muss irgendwie zumindest mal ausprobieren, Vegetarier zu sein. So, ich probiere das jetzt mal aus. Gandhi hat mich motiviert. Also einen Monat ziehe ich das durch. Und wenn ich nach einem Monat sage, boah, das war jetzt wirklich schlimm und schwierig und mir geht's schlecht, dann lasse ich es wieder sein. So war ich dann einen Monat lang Vegetarier und habe mich nach diesem Monat war klar, okay, so schlimm ist das gar nicht, das mache ich weiter. Und habe mich dann so gefragt, okay, was ist eigentlich mit den Veganern los? Also damals, also immer noch 2005, muss man bedenken, das Wort war ein Schimpfwort. Ne? Und ich dachte so, warum denn keine Biomilch und keine Bio-Eier? So, das war dann halt so mein Weg. Und habe dann ein bisschen gegoogelt so, und habe dann eben mitgekriegt, dass für Milch auch die Bio-Kühe künstlich geschwängert werden, weil natürlich nur eine Kuh mit Baby dann auch Milch gibt fürs Baby eigentlich. Dass wir, dann ist die Kuh überzüchtet und wir nehmen uns die Milch und so weiter. Und lebt auch nicht lange, die Kuh, weil sie dann irgendwann nicht mehr die Leistung bringt. Und bei den Hühnern, den Legehennen ja auch nicht ganz anders. Auf 300 Eiern im Jahr mehr gezüchtet und dann einfach Abfallware. Ne? Und das wurde mir dann klar. Und dann vor dem Bildschirm habe ich dann gesagt, okay, ja krass, ich glaube, ich bin jetzt Veganer. Also. Und ich wusste überhaupt nicht, wie das geht. Habe dann ganz viel recherchiert. Das war das Gute am Studentenleben. Ich hatte echt viel Zeit. Damals noch Diplomstudiengang ohne Anwesenheitspflichten in den Vorlesungen und so. Ich habe dann so meine Vegan Mission gemacht und mir so alles zusammengesucht, was man so wissen konnte damals. Es gab so ein gutes Ernährungsbuch von der Vegan Society UK. Da wurde halt erklärt, was für Nährstoffe man braucht und wo man die herkriegt und was man supplementieren muss und so. Aber ich wollte es eben auch richtig machen von Anfang an und nicht irgendwie dann krank werden oder halt mangelernährt sein. So, das war ja auch das Mega-Klischee damals. Und genau, und habe dann ein Kochbuch gefunden, das noch nicht mal vegan im Titel hatte. Es gab kein Kochbuch. Das vegan hieß, sondern es gab ein inhaltlich veganes Kochbuch, das hieß das große Kochbuch der veganen Köstlichkeiten, also ähnlich von Hertha Gahl, so ein schwarz-weiß Buch. Und ich habe später in einem Interview von ihr gehört oder gelesen, dass der Verlag und sie sich nicht getraut haben, das vegan zu nennen, weil sie dachten, das kauft dann keiner. Und das habe ich aber dann irgendwie in einem Forum gefunden, dass das eigentlich ein Vegan-Kochbuch ist. Und das war dann so mein Vegan-Start.
Ich liebe diese Geschichten, deswegen frage ich das auch jeden, weil das zeigt jetzt mal wieder, ich habe das jetzt, keine Ahnung, 100 Leute gefragt und man bekommt 100 verschiedene Antworten, die zwar alle aufs selbe hinauslaufen, aber diese Geschichten da hinten, die sind einfach so unfassbar schön und inspirierend, ja. Also, wobei ich jetzt erstaunt bin, ich hätte, wenn ich jetzt hätte raten müssen, hätte ich mir das bei dir ganz anders vorgestellt, aber genau das ist das, was das eben so überrascht. Und finde es interessant, wie nah wir beieinander sind, weil bevor ich vegan wurde, war ich auch, also das heißt ein komplett anderer Mensch, aber ich war schon ja sehr konsumorientiert und habe jetzt von mir aus auch Geld oder materiellen Dingen viel mehr Bedeutung zugewiesen, war aber schon immer so ein linker Punk, ja, also so aus der Ecke komme ich, ja, auch übrigens eines der ersten vegetarischen Kochbücher ist ja das Ochs-Kochbuch aus der Punk-Szene zum Beispiel, ja, oder auch aus der Metal-Szene, wo ich dann so später war, da waren ja vor 20 30 Jahren gab es bei Iron Maiden schon vegane Burger, ja. Also hat mich nicht interessiert. Ich habe also wie du gedacht, was sind das für Spinner, um ehrlich zu sein. Und dann kamen bei mir zwei gesundheitliche Gründe. Und dann habe ich ja bei meinem Freund Bialeska den Facebook-Post gesehen, er wird jetzt vegan. Und dachte mir so wirklich so auch fast schon so einem Zorn heraus, also positiv, also wenn der das kann, dann kann ich das auch, ja. Und dann hatte ich gerade ein bisschen Probleme mit Herz und so weiter und habe dann aber in meinem totalen Optimismus dann gesagt, ich werde von heute auf morgen vegan, aber habe so wie du gemacht, man hat ja immer einen Ausweg, also ne, so ich mache das mal 4 Wochen und wenn ich es blöd finde, dann kann ich ja immer wieder zurück, ja. Hatte dadurch aber das Glück, heute weiß ich es, damals wusste ich gar nicht warum, dass ich dadurch ja auch sofort auf Milch verzichtet habe. Und ich habe echt viel Milch konsumiert. Also ich habe auch Milch, wenn ich abends Durst hatte, was kalt, da habe ich Milch getrunken. Also ich habe wirklich viel zu viel Milch konsumiert und habe dadurch die Milch weggelassen. Und da habe ich wirklich dann nach 3-4 Wochen habe ich so eine Veränderung gemerkt im Magen, im Darm, im ganzen Verdauungsapparat, in den Knochen und habe halt sofort gemerkt, dass es also Entzündung und so weiter und habe überhaupt nicht gewusst, warum das so ist, aber ich wusste, das hat mit der Ernährung zu tun und dachte mir dann, okay, dann mache ich das weiter und dann kam das so wie bei dir, dann kam so, wo kommt die Milch eigentlich her mit diesem Zwangsbesamen und die Kälber, ich, das ist ja krass, ne, im Moment diese Kälberpreise, 3-4 Euro, also Abfallware. Und habe mich auch damit befasst und das ist nämlich genau das, was ich immer sage, so der Grund, wie du vegan wurdest, also weißt du, wenn ich jetzt heute sagen würde, ich bin vegan geworden aus ethischen Gründen, wäre ich, also A, würde ich lügen und B, wäre ich ein Heuchler. Ist nämlich nicht so. Aber, und das ist genau der Punkt, also ich kenne wirklich, wirklich viele VeganerInnen und auch VegetarierInnen und FlexitarierInnen und so weiter. Und dieses Thema Ethik, also egal, ich meine, ich kenne auch welche, da hat die Ethik zum Veganwerden geführt. Aber bei denen, wo eben nicht die Ethik war, die Ethik kommt. Also die kommt ja irgendwann automatisch dazu, ja, wenn du dich wirklich ernsthaft damit befasst. Ich würde mich heute trotz allem noch nicht als Tierrechtler bezeichnen, weil ich sehe das mehr so wie du. Ich sehe mich dann vielleicht mehr so als Informationsträger oder als Brückenbauer. Das fand ich vorhin auch ein schönes Bild von dir. Aber trotzdem mit 99,9 Wahrscheinlichkeit kein Stück Fleisch mehr in meinem Leben essen. Also sei denn, mein Überleben würde von abhängen. Also dieses berühmte...
Wer ist kein Gandhi?
Die Insel oder... Ja, wobei ich muss jetzt ehrlich sagen, das hat mich jetzt auch nachdenklich gemacht. Also deine Story hat mich jetzt wieder inspiriert. Das merkst du jetzt schon, wo ich so im Kopf hatte, also ja, wie würde ich jetzt also entscheiden? Also ich finde, das ist unfassbar spannend, so diese Geschichten. Und das kriege ich auch immer wieder als Feedback, dass die Leute sagen, ja, auf jeden Fall, das wollen wir wissen. Und ich sag mal jetzt noch so die Abschlussfrage, wie bist du dann nach diesem sehr spannenden Weg, und ich finde das auch toll, wie selbst reflektiert, und ich habe gerade mal versucht zu rechnen, wenn du 99 studiert hast.
99 Abi, also ich bin Jahrgang 79.
Habe ich gerade überlegt, du bist dann 6 Jahre jünger als ich, okay, ja. Wie bist du dann bei der Albert-Schweitzer-Stiftung gelandet?
Ja, jetzt will ich auch gerne Einschub, musst du mir noch erlauben, und zwar bitte. Dieses, würde ich für die Sache sterben oder nicht. Also meine Überzeugung ist, darauf kommt es gar nicht an. Also wir brauchen nicht irgendwie, wie viele tausend Menschen kriegen wir in Deutschland zusammen, die für die Tiere sterben würden.
Genau.
Sondern wir brauchen Millionen Menschen, die sagen, auch wenn es mal ein bisschen unbequemer ist, ich mache das jetzt so. Und das ist das, worauf ankommt. Und was ich auch total schade finde, es gibt ja so diese Denke, wenn du nicht aus tierrechtlicher Überzeugung vegan bist, sondern für das Klima oder für deine Gesundheit oder so, dann bist du gar kein Echter. Dann gehörst du irgendwie nicht dazu.
Das habe ich schon so oft vor. Mich hat mal einer gemeint, beschimpfen zu müssen mit dem Satz, du bist ja Gesundheitsveganer. Okay. Und aber da ich halt noch nie irgendwie, ich habe noch nie was auf Dogmen gesetzt. Also ich sage ja auch immer, ich habe das gerade in der letzten Folge erzählt, weißt du, es gibt ja auch Rechtsradikale, weißt du, da gab es so ein YouTube, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, diese zwei Spinner, die mit Sturmhauben und rechtsradikalen Nazi-Symbolen vegan gekocht haben. Weißt du, nur weil die vegan sind, sind die trotzdem scheiße. Ja? Und von daher an habe ich auch sowas auch in meinem Leben wirklich noch nie was gegeben. Und meine Antwort war, das geht mir voll am Arsch vorbei. Also ich muss es jetzt so ausdrücken, weil so habe ich es gesagt, da weiß ich noch. Und ich mache das auch gerne jetzt aktuell an diesem Beispiel Attila Hildmann aus. wenn du den vor 5 Jahren kritisiert hattest, dann hast du gerne viel Gegenwind bekommen, so nach dem Motto, der macht doch alles richtig und das ist so der Vorreiter. Wenn ich heute zu den gleichen Leuten gehen würde, würde ich sagen, ah, wisst ihr was, ihr habt recht, also Attila Hildmann ist ja eigentlich total geil mit dem, was er jetzt so sagt, dann würdest du, was, bist du wahnsinnig, das ist so ein Spinner. Und deswegen gebe ich auf solche polarisierten Meinungen und Dogmen und Ikonisierung oder so, gebe ich zum Glück recht wenig, ja, weil Ikonisierung hatten wir irgendwie 33 bis 45 und das hat uns auch nicht so richtig weitergebracht. Von daher, nein, also ich sehe das kurz um, jetzt labere ich schon wieder viel zu viel. Ich sehe es absolut wie du, ja. Ich wollte es jetzt nur noch auch mal konkretisieren, weil natürlich wir flachsen jetzt auch ein bisschen rum, weil uns das Spaß macht und wir können uns jetzt noch eine Stunde hier hinsetzen und einfach nur weinen, weil das so traurig ist, das bringt es weiter. Aber du hast ja schon recht, wir brauchen viele Menschen, die bereit sind, dieses Wagnis einzugehen. Und jetzt haben wir aber immer noch geklärt, wie das
so. So, jetzt erzähle ich, wie kam ich zur Stiftung? Also, das knüpft an eigentlich. Es geht gleich weiter mit der Vegan-Geschichte. Also, da ist er, der Mahi, frisch geborener Jungveganer und entwickelt natürlich sofort missionarischen Eifer und will alle seine Freunde und Bekannten überzeugen und schickt irgendwelche Videos per E-Mail rum. Ich erinnere mich da irgendwie ein Peter-Video, da haben sie irgendwie so eine College-Party gezeigt und das ging hoch her und auf einmal die Frauen aber Euter und haben daraus Milch gespritzt und es sollte irgendwie ekelhaft und fancy sein. Ich weiß nicht genau, was Zweck des Spots war, aber ich dachte, ah ja, das schicke ich jetzt mal an alle, vielleicht überzeugt sie jemand. Dann haben die Leute auch gesagt, hey, bleib mal locker. Und ich hatte dann heiße Diskussionen in der Mensa mit meinem Fleischessenden gegenüber und ich saß da mit meinem Salat und so, du, also sinngemäß so, du Mörder und doch all was du da unterstützt und so. Und da habe ich irgendwie, also habe eigentlich alles falsch gemacht, was man so falsch machen kann. Und habe dann aber zum Glück so in einem reflektierenden Moment gemerkt, dass das nicht der Weg sein kann. So, dass irgendwie gerade ich niemanden überzeuge und auch eher halt Beziehungen beschädige, als darauf aufzubauen. So. Und dachte, okay, nee, dann musst du irgendwie einen Kurswechsel hinkriegen und habe mich dann erstmal so ein bisschen beruhigt und das zurückgefahren mit meinem privaten missionarischen Eifer und habe dann mehr so überlegt, okay, was kann man eigentlich machen und worauf kommt es an? Und habe dann, damals gab es ja ganz wenig so Informationsquellen und einen einzigen Podcast gab es damals auf Englisch, den gibt es heute nicht mehr, von vegan.com. Und den habe ich immer gehört, oder vielleicht gab es noch ein, zwei mehr, ich will jetzt nicht lügen. Aber auf jeden Fall hat der dann so immer wieder Aktive vorgestellt und erzählt, was die machen für die Tiere, seien es irgendwelche veganen Verkostungen oder Flyer verteilen oder so, hat er halt immer wieder vorgestellt. Und eine Sache, bei der ich irgendwie hängen geblieben bin, ich glaube, weil es auch so ein bisschen den Unternehmer in mir angesprochen hat, war Cage-Free Campus Campaign. Und das war so eine Kampagne, wurde geleitet. Ja, ja. Von der größten US-Tierschutzorganisation, HSUS. Und die haben Studierende gecoacht und denen gezeigt, wie sie ihre Mensa-Chefs und Chefinnen überzeugen können, keine Käfigeier mehr zu verwenden. So, jetzt sind wir wieder beim Thema Legehennen und Eier. Und genau, das fand ich irgendwie cool. Und dann habe ich gedacht, ey, das ist so ein positiver Ansatz und ich will ja eh jetzt nicht mehr so irgendwie dieser Radikal-Veganer sein. Und voll cool, weil die auch Erfolge haben und so. Boah, wenn es das nur in Deutschland gäbe, dann würde ich da total mitmachen. So, da wäre ich einer von denen. Und es gab es halt nicht in Deutschland. Dann habe ich das irgendwie 2-3 Mal gehört. Und irgendwann ist so die Erkenntnis in mir gereift. So, ja, okay, wenn es nicht gibt, vielleicht bist du derjenige, der das machen muss. Und habe dann gesagt, hey, ich rede einfach mal mit denen. Also der Eric Marcus, der diesen Podcast gemacht hat, der dann auch immer wieder auch gesagt, und wenn ihr auch aktiv werden wollt, dann meldet euch und dann vernetze ich euch mit den Leuten. Da habe ich ihm irgendwann mal geschrieben und gesagt, hey, ich hätte eigentlich voll Lust, das in Deutschland aufzuziehen. Keine Ahnung, ob ich es hinkriege, aber vielleicht kannst du mir ja mal einen Kontakt herstellen. Und es war super cool. Ich habe dann die Leute oder vor allen Dingen meinen inzwischen guten Freund Josh Borg kennengelernt von der HSUS. Und der hat mir das erklärt, wie die das machen. Das habe ich so ein bisschen auf deutsche Verhältnisse angepasst. Und im Grunde war so die Idee, also Termine bei den Mensa-Chefs anzufragen, denen zu erklären, worum es geht und die zu überzeugen, das zu machen. Das hat in meinem Fall nicht gleich geklappt. Dann hat er gesagt, hey, kannst du dir vorstellen, Unterschriften zu sammeln? Da habe ich ganz viele mit einem Team auf StudiVZ damals noch, weil Facebook gab es noch nicht in Deutschland, Unterschriften gesammelt. Und dann haben wir so viele Unterschriften gesammelt, dass er ein Ja gesagt hat. Und das war dann so mein erster Tierschutzerfolg, so das erste Mal, was versucht zu bewegen, so richtig und auch gleich Erfolg gehabt. Und da in der Zeit habe ich auch den Sebastian damals noch Zösch kennengelernt, heute Joy, von heute ProVeg, damals Vegetarierbund. Wir waren da beide so, ja, ehrenamtliche Aktive. Und der hat gesagt, du, wenn du weiter für die Legehennen Sachen machen willst, dann musst du mal diesen Wolfgang Schindler kennenlernen. Er hat die Albert-Schweitzer-Stiftung gegründet und das ist ein krasser Anwalt und so, der auch das Bundesverfassungsgericht überzeugt hat, dass Legebatterien verboten werden müssen und so. Hier ist seine E-Mail-Adresse. So, dann habe ich den einfach mal angemailt und gesagt, hey, voll cool gehört, was du so machst und so, können wir uns mal treffen, weil ich will gerade starten und ich will Leute kennenlernen, ich will irgendwie verstehen, was ich tun kann und so und wäre bestimmt spannend, mit dir mal zu reden. Und dann hat er mich, also ich habe ihn erstmal gesiezt, aber dann hat er mich nach München eingeladen, da hat er gelebt und weiß ich heute noch an der Donnersberger Brücke abgeholt, dann sind wir zu ihm gefahren. Und wir haben einfach geplauscht und haben gemerkt, so wir ticken ähnlich. Wolfgang Schindler war nämlich auch ein Unternehmer. Der hatte ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut und dann verkauft für so Microchip-Packaging und solche Sachen. Und hat dann eben auch die Albert-Schweitzer-Stiftung gegründet, nachdem er so seine Ego-Phase, die er auch hatte, die hatte ich auch so. Da haben wir beide gemerkt, so, ah ja, es geht halt nicht nur um ein großes Haus. Und er hat mir irgendwann mal erzählt, er hatte eine Phase, hat er jeden Abend eine Flasche Champagner getrunken und so, weil er sich einfach gönnen wollte, so. Weil also diese Auslebphase hatte ich nicht, aber ich hatte diese, das, so soll mein Leben sein, weil das stimmt voll cool so. Genau, wir haben da gleich harmoniert so. Und der hat dann am Ende unseres Treffens gesagt, hey, gib mir mal deine Kontonummer, ich will dir ein bisschen Geld überweisen, dass du halt diese käfigfreie Mensa-Sache ausbauen kannst und dann kannst du mir ja mal erzählen, was du damit machst. Da hat er mir einfach mal 2000 Euro überwiesen. Und da habe ich dann das alles ausgebaut und auch quasi deutschlandweit geschaut, dass ich aktive coache, die das auch machen, quasi was die HSUS dann in den USA gemacht hat. Diese Rolle habe ich dann übernommen und habe ihm dann immer berichtet, ja, hier wieder eine Mensa und hier wieder ein Erfolg und so. Und irgendwann meinte er, du hast Lust, hier in den Vorstand zu kommen? Ich sagte, ja, voll gerne, ich fühle mich geehrt. So. Und dann kam ein paar Wochen später ein Schreiben von ihm, da stand dann so, ja, Protokoll der Vorstandssitzung der Albert-Schweitzer-Stiftung, es wurde einstimmig beschlossen, Herr Mahi Klosterhalfen wird zum Vizepräsident der Stiftung ernannt.
Wow.
Und so, wow, was passiert hier gerade? Wow. Und dann habe ich ihm gesagt, so, wo und wie, was und was soll ich jetzt tun und so. Und dann hat er mir auch gleich Vollmacht zum Konto gegeben und so. Da war aber nicht viel Geld drauf. Also eine Stiftung, muss man wissen, hat so einen Vermögensteil. Da darf man nur von den Erträgen leben. Also im besten Fall Zinsen gibt es ja heute nicht mehr. Aber damals gab es noch ein paar Zinsen. Da hatten wir irgendwie 50.000 Euro auf dem unantastbaren Konto. Und dann gab es noch ein anderes Konto, das antastbare Geld. Da waren 4.000 Euro drauf. Also er hatte die Stiftung, er hatte nie vor, irgendwie die groß zu machen. Er hat immer auch alles dann aus privater Tasche gezahlt, wenn er selber Projekte gemacht hat. Also auf dem Konto hat er genug Geld auf seinem Privatkonto, aber wollte halt nicht alles in die Stiftung rüberschieben. Und genau, hat dann mir gesagt, ja, du mach, was du willst, so, also mach so viel und so wenig du willst. Und wenn du dich richtig reinhängen willst und da irgendwie auch Geld mit verdienen willst, total gerne, musst du halt selber zusehen, wo das Geld herkommt, was du verdienen willst. Damals wusste ich auch nicht, dass er eigentlich problemlos das hätte alles finanzieren können. Aber das war eigentlich auch mein Glück, dass er quasi gesagt hat, hier, du hast eben nur diese 4.000 Euro, ja, und mach mal, weil dadurch habe ich halt voll gelernt, so, ja, wie machst du aus ganz kleinen Mitteln, genau, kriegst du irgendwas hin. Und dann hat eine Freundin von mir, die Kathi Friedrich, hat, die habe ich so über Tierschutz, Tierrechte kennengelernt, hat dann gesagt, hey, wenn du eine Webseite baust, ich bin Webdesignerin, ich kann da was für dich tun. Und ein Schulfreund, der Alex, hi Alex, hat gesagt, wenn du eine Webseite hosten willst, ich baue hier gerade meine IT-Firma auf, kannst du ja mit auf den Server drauf und so. Und so ging das dann los, so wirklich mit kleinsten Bordmitteln und ich mit meinem bisschen privaten Ersparten noch, das aus dem Studium übrig war und habe einfach gesagt, ich stürze mich da jetzt rein und komme, was wolle, das muss irgendwie klappen. Und dann gab es wirklich so auch so eine Phase, jetzt komme ich ein bisschen plaudern, ich bin auch gleich fertig, gab es wirklich so eine Phase, wo auch meine Mittel runtergingen und das Stiftungskonto wurde auch leer und ich dachte so, oh Gott, so, wie soll das funktionieren? Und da haben wir so wirklich gerade noch so die Kurve gekriegt, dass dann die ersten Spender dazu kamen und dann auch mal irgendjemand mal 1.000 Euro überwiesen hat. Und ich so, boah, wir haben 1.000 Euro jetzt wieder auf dem Konto. Und dann konnten wir mir halt so ein ganz bisschen was am Anfang zahlen, sodass ich gerade so überleben konnte. Und dann inzwischen habe ich ja ein normales, vernünftiges Gehalt und bin auch froh drum. Aber damals war das wirklich so ein Rumknapsen ohne Ende und eine super schwere Zeit. Also ich habe damals wirklich auch 70, 80 Stunden Wochen hingelegt und 7 Tage die Woche gearbeitet und so. Aber halt mit einem ganz tollen Ergebnis. Und ja, also jetzt inzwischen, also fast forward, sind wir eine etablierte Stiftung mit über 30 Leuten und wir müssen uns über Gehälter und sowas gar keine Sorgen machen, weil wir auch wirklich zum Glück auch Reserven haben und so und da sicher in die nächsten Jahre schauen können.
Ja, super. Also deswegen habe ich auch gar nicht unterbrochen. Ich freue mich, dass du das so ausführlich erzählt hast. Denn allerspätestens jetzt ist auch dem absolut letzten Zuhörer und Zuhörerin klar, warum ich dich, da bin ich auch ganz offen, eben ein Stück weit bewundere. Weil ich kannte die Geschichte zwar nicht ganz so ausführlich, aber im Groben. Und ja, ich meine, da sind wir ehrlich. Du bist jetzt auch tendenziell eher bescheiden, aber so Leute braucht's halt, ja. Und davon braucht's viel, viel mehr und hat meine größte Anerkennung, meinen größten Respekt. Und ich fand das, aber was ich jetzt nicht wusste, deswegen fand ich es unfassbar spannend, dass du quasi so früh networken mussten. Was jetzt ist ja heute völlig, weiß ja jeder, Networking und ne, mit anderen zusammenarbeiten. Aber das hast du ja dann früh lernen müssen, also mit diesem Anfängen. Und ich meine, das zeigt ja eben, dass ihr eben heute auch noch so arbeitet. Und das ist echt super, weil ich meine, da gab es bestimmt genügend Zeitpunkte, wo man dann auch mal das Aufgeben eventuell denkt, ja. Echt, das ist super. Und das ist genau der Punkt, wenn jetzt natürlich viele fragen, so wie kann ich mitmachen? Also man kann natürlich spenden und man kann Fördermitglied werden, wenn ich es richtig weiß. Aber, und das ist nämlich das, was euch auch auszeichnet, diese Aktionsgruppen, die es ja gibt. Also das hast du ja eben schon mal angesprochen. Also ich weiß, dass hier in Mainz gibt es eine Aktionsgruppe, ich glaube Mainz-Wiesbaden heißt die, aber das ist ja E1, wir sind ja eins. Ich weiß auch, die hatten auch letztens hier in der Altstadt am Kirchgarten diese, oh, ich weiß es gar nicht mehr, ich sage jetzt mal stille Kette, ich glaube, das ist
eine Silent Line.
Silent ja, Line, ja. Genau. Da kann man sich ja auch beteiligen. Ne? Also diese Aktionsgruppen gibt es mit, ich denke mal, so wie ich dich kenne, ziemlich gut deutschlandweit.
Ja, ganz deutschlandweit nicht, aber
nein,
in mehreren Städten.
Also sehr,
ich komme auch wieder. Ja, genau. Also schon verteilt in ganz Deutschland und findet man auf unserer Webseite. Ich glaube, im Menü gibt es dann den Punkt Helfen und dann aktiv werden.
Genau.
Da findet man das alles. Und genau, also die Grundidee ist, Menschen so verschiedene Einstiegspunkte zu geben. Ne? Also es gibt Leute, also jetzt, die du ansprichst, so wirklich, die aktiv werden, die sind dann quasi schon so ein paar Level weiter als Einstiegslevel. Ne? Also Einstiegslevel ist oft, ich finde es wichtig, ich will mich mal informieren. So, die abonnieren dann unseren Newsletter erstmal und da gibt es dann auch Petitionsaufrufe. Und wenn man da unterschrieben hat, gibt es dann oft auch nochmal so Follow-up-Aufrufe, was man noch machen kann, um in der Kampagne dann weiter dazu beizutragen, dass die zu einem Erfolg wird, also zu einer Demo kommen oder im Unternehmen auf Facebook auch nochmal schreiben, dass das Tierschutzstandards erhöhen soll oder solche Dinge. So, das ist dann quasi so das Level, wo man so ein bisschen Online-Aktivismus betreiben kann bei und mit uns. Und dann so das nächste Level ist dann eben auch für Leute, die sagen, boah, das Thema ist mir so wichtig, ich will da richtig auch Freizeit reinstecken und ich gehe auch aus meiner Komfortzone raus und stelle mich zum Beispiel auch in eine Fußgängerzone mit einem Schild, mache da eine Presseaktion oder so. Oft kommt es ja dann auch gut in den Medien an, so eine Silent Line. Also kannst du dir so vorstellen, einfach eine Reihe Menschen, manchmal auch gegenüber voneinander stehend, die so einen kleinen Tunnel, Kanal bildend mit Schildern, mit wichtigen Botschaften eben drauf, auch je nachdem, was für eine Kampagne wir gerade haben. Und genau, das wird dann auch von den Medien eben oft aufgegriffen, den Lokalmedien. Das ist dann nochmal, also für die, die sich noch mehr engagieren möchten. So. Und da vor denen ziehe ich so besonders meinen Hut, weil das ist ja ein Ehrenamt so und das ist auch, sind auch teilweise wirklich undankbare Jobs so. Ne? Also du bist ja dann auch mit Menschen konfrontiert, die sagen, was machst du denn da? Und ihr Spinner da mit euren Schildern und ich esse mir jetzt erstmal ein Schnitzel. So was muss man sich anhören und die das halt trotzdem durchziehen und sagen, hey, für den bin ich jetzt nicht gekommen, aber ich bin eben für die gekommen, die das sehen und sagen, hey, eigentlich haben die ja recht. So, und das, ja, finde ich total super und bewundernswert.
Ich muss zugeben, ich habe selber nicht dabei gestanden. Das hatte ich mir auch gar nicht vorgenommen, sondern ich bin hingegangen, weil ich bin ja, seit ich diesen Podcast habe, bin ich ja permanent auf so einer Inspirationssuche. Also ich gehe ja irgendwie mit ganz noch wachen Augen durch die Welt und dachte mir so, ich möchte mir das jetzt mal angucken. Wie sind so die Reaktionen der Leute? Also vor allem, ich finde es immer spannend, die dann Leute, die so mit dem Hund gehen, ne, wehe, du pingelst den Hund an, dann werden sie zum Berserker. Ich war selber früher auch so, ja. Aber dann so das Schnitzel essen. Also ich finde, und das zu beobachten, also ohne bewertend zu sein. Und ich sehe das ganz genauso. Da war eben, dann standen, das war jetzt in Mainz noch nicht ganz so groß, da standen jetzt ganz so viele in der Silent Line. Aber der Punkt, wo die standen, der war strategisch unfassbar clever gewählt. Das haben sie gut gemacht, offensichtlich in dem Wissen, dass da ganz so viele sind, haben sich aber einen sehr, sehr guten Punkt in der Altstadt, in der Fußgängerzone gewählt und dann stand eben so ein Infostand nebendran Und da habe ich nämlich auch gedacht, Mensch, finde ich bewundernswert. Also die zum einen die Leute, die dann einfach da standen, über 3-4 Stunden. Und dann eben auch die Leute an dem Infostand, die sich dann eben mit den von dir beschriebenen Leuten so rumschlagen. Also so erlebe ich euch immer, nicht nur hier in Mainz, sondern auch auf Messen und so. Deswegen mag ich euch ja auch so. Halt, ja, so völlig wertefrei. Du hast auch gemerkt, egal wer da an den Infostand kam, da wurde keiner irgendwie bewertet oder auf- oder abgewertet. Da wird jeder, was ich auch immer bei Ärzte gegen Tierversuche, die schätze ich eben auch sehr, auch immer so gut finde, wenn du zu denen an den Stand kommst, das wird sehr, ja, also sehr, sehr managementmäßig angegangen, also sehr pragmatisch, sag ich immer, und so ganz, ja, unbewertend und auch so ganz unaufgeregt, sondern einfach sehr warm oder wie auch immer, also so wie du es beschreibst, also so kann ich es tatsächlich bestätigen. Das heißt, für alle, die mitmachen wollen, Webseite, Facebook-Seite, ihr seid überall aktiv. Ich kann sehr den Newsletter empfehlen. Das, ich glaube, habe ich noch nie gemacht, von irgendeiner Unternehmung oder so ein Newsletter empfehlen. Aber der ist bei euch wirklich sehr interessant. Du hast es eben schon beschrieben mit diesen Stufen und auch für eine Petition, wie auch da kommt eine Info, wie ging das aus und wie kann man weitermachen. Also den kann ich tatsächlich sehr empfehlen. Wie gesagt, man kann spenden, du hast es eben sehr gut beschrieben, man kann in verschiedene Leveln einsteigen, man kann auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, Broschüren anfordern und selbst verteilen. Ja. Und ich meine, wenn es keine Aktionsgruppe gibt im entsprechenden Gebiet, kann man selber eine gründen, wenn man das denn will. Also ich weiß, ihr seid da sehr offen und helft und stellt da alles zur Verfügung. Ich sage ganz, ganz vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Also ich bin gerade überrascht, wie lange es geworden ist. Freue mich natürlich sehr. Dann lasse ich dich jetzt auch mal eine Weile in Ruhe, weil wir mehr abgehandelt haben, als ich gedacht hätte. Ich meine, es gibt nur 5000 Themen, das wissen wir. Aber ich glaube, wir haben einen extrem guten Überblick gegeben, so wie ihr tickt, was ihr macht, und das ist mir auch wichtig. Und ich fand die Geschichte, wie du hingekommen, ich bin jetzt richtig froh, dass ich die erst zum Schluss gestellt habe. Die fand ich jetzt nochmal richtig, richtig spannend und sehr inspirierend. Und ich sage ganz vielen Dank für alles, was ihr tut, für die Zeit, die du genommen hast. Und ja, alle Infos mit Links zur Website und so ist auch alles in den Shownotes vom Podcast. Wollte gerade sagen, ich sage schon mal frohe Weihnachten, aber na gut, es sind, na, so, wir haben, also Aufzeichnungstag 25. November. Es ist, ich wollte erst lachen, aber es ist nicht mehr lange hin. Nein, wirklich. Also vielen, vielen Dank für die Zeit, viel Erfolg und viel Gesundheit und alles, was dazugehört.
Ja, vielen Dank. Ey, wünsche ich dir auch alles. Danke auch für deine Arbeit und deinen Podcast. Und ich denke auch immer gerne an unser Kennenlernen zurück, das wir jetzt ausgerollt haben für die Öffentlichkeit. Und hat echt Spaß gemacht. Danke dir.
Der Lust auf Vegan Podcast von und mit Erik Hübner. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Alberts Pur Vegan, die Happytaria. Rein pflanzliche Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau. Gesunde und schon mehrfach ausgezeichnete Erzeugnisse für eine ausgewogene Ernährung. Ökologisch, hochwertig und super lecker. Werde auch du heute zum Happytarier. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Alberts Pur Vegan, die Happytarier. Rein pflanzliche Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau. Gesunde und schon mehrfach ausgezeichnete Erzeugnisse für eine ausgewogene Ernährung. Ökologisch, hochwertig und super lecker. Werde auch du heute zum Happytarier.